Hi.
Welcome to a new episode of Schwitzkasten.
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 Schwitzkasten. One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history.
Okay, hey, Niklas, ne?
Hey, my lovely sunshine. Mit Sunshine ist es gleich hier vorbei, Leute. Das wird ein Katastrophenschwitzkasten hier heute.
Ja. Ja. Hauptsache, wir sind mal wieder draußen.
Ja, wir sitzen hier bei Lukas im Garten. Bedrohlich wandert eine Gewitterfront auf uns zu. Regenradar sagt halbe Stunde. Das heißt, das ist womöglich die letzte halbe Stunde, die ihr Lukas und mich hier sprechen hört. In diesem Podcast generell.
Ja. Für immer. So.
Geil, oh, ich hab Durst. Ich bin gerade mit dem Fahrrad hier hingekommen, schon so 7 Kilometer durch Tal und Wald.
Schön. Eine schöne Strecke.
Es ist wirklich eine schöne Strecke.
Also wenn du nicht die Hauptstraße einfach hochfährst, aber Tal und Wald klingt nicht nach dem Namen einer Hauptstraße in Hamburg.
Bin ich dumm? Nein, ich fahre echt dann durchs Gehege und so.
Ich wollte nur den nicht Hamburg-ortskundigen Menschen sagen, dass es keine Straße gibt, die Tal und Wald heißt.
So, meine Damen und Herren, und jetzt ist
das
hier ein Novum.
Das ist krass.
Ja.
Also,
das ist Legwork.
Ja, Niklas fläzt hier gemütlich auf so einer Gartenliege und hat sich jetzt das Bierglas leicht südlich vom Schlong zwischen die Beine geklemmt.
Ja, was heißt südlich? Der geht schon bis da unten in die Knierichtung so.
Zwischen 2 von 3 Beinen geklemmt.
Ja.
Und in einer Seitwärtsbewegung quasi so gekippt, dass man dann perfekt ein Bier einschenken kann. Das sieht fantastisch aus.
Ja, ich zog mein linkes Bein so ein bisschen über das rechte, hab dann noch mit dem Schlong gehalten und das Bier mit der rechten Hand eingegossen. Ist perfekt geworden. Ja,
sieht gut aus.
Kilkenny, cheers.
Cheers, auf Kalito.
Auf Kalito. Ah, ich muss auch die ganzen Mücken runterschlucken, die ich während der Fahrt zu mir genommen habe. Ich habe mich so oft, mein Abendbrot war quasi die Ernährung eines Westeuropäers im Jahr 2038. Oder wenn es nach Tessa geht, nächsten Sommer, wenn es keine andere Nahrung mehr gibt als Insekten.
Ja, Mücken also, ja?
Ja.
Bist du mit offenem Mund gefahren?
Alle haben immer nur zerstochene Zungen, weil sie nur noch Mücken essen. Mega kranke Dystopie.
Heftig. Ja. Mückenpunk. Gibt's das?
Mückenpunk. Weiß ich nicht, aber jetzt schon.
Alle anderen Punkformen gibt es ja irgendwie schon, so an möglichen U- oder dystopischen Szenarien. Mückenpunk ist doch nochmal was Schönes.
Oh, und wir werden heute auch noch über CM Punk reden, Alter.
Stimmt, denn es war Money in the Bank, es war Punk auch bei Money in the Bank.
Ja.
Es war NXT Heatwave, hast du geguckt?
Nee, nur okay. das North American Title Match.
Ja, okay. Ich habe Heatwave geguckt, geil. Das war gut. So viel, das war unsere Heatwave Review. Außerdem war Raw after Money in the Bank und ja, entsprechend bisschen was los, ehrlich gesagt.
Voll, wir werden auch viel über Sex reden heute.
Das ist angebracht.
Dominik's Boner.
Ja.
Ey, ohne Scheiß, also es hat einen Grund, warum wir eben auf Kalito angestoßen haben auch.
Bester Moment der Raw. Ich bin gestorben vor Lachen. Wirklich, ich hab's mir 3-mal angeguckt.
Diese Köpfe, die da so... Ey, wirklich, das ist ein Cartoon.
Ey, Judgment Day, wirklich. Wow.
Ja,
wow.
Ja.
Ja, es gibt Comebacks auch.
Boah.
Ne?
Ja.
Comebacks, ja, nee, was ist los?
Ich erinnere mich nur an 1 gerade.
Ich erinnere mich auch an 1. Und ich habe gerade überlegt, warum ich das im Plural gesagt habe. Doch, es gibt 2.
Oh, cool.
Aber das zweite ist vielleicht weniger groß. Alles und klar. Hat sich auch schon also war auch schon ein bisschen präsenter.
Okay.
In den vergangenen Shows. Ich rede von Sonya Deville.
Ja,
die ist ja vorher schon mal so aufgetaucht, aber ist jetzt schon so richtig zurückmäßig.
Ja. Hatte auf jeden Fall eingeöltes Dekolleté, was immer dafür spricht, dass die Leute einsatzbereit sind.
Genau.
Momentan. Also wirklich, Öl ist bei WrestlerInnen, also bei Männern auch, ein Ding. Einfach wenn sie wresteln und so und.
Außer bei Bron Breakker, der hat die matteste Brust im Roster.
Das stimmt, ne?
Sehr mattierte Haut, generell.
Ich glaube, er wäre zu krass, wenn er noch geölt wäre.
Ich glaube, also mit der Geschwindigkeit, mit der Bron Breakker unterwegs ist, würde er nur so durch Leute durchflutschen beim Spear. Damit er überhaupt dran hängen bleibt und es Impact gibt, muss seine Brust trocken und mattiert sein.
Trocken und mattiert, ey.
Trocken und mattiert, auch guter Name für einen Podcast. Jan Böhmermann und Olli Schulz,
ey.
Trocken und mattiert.
Ey, ohne Scheiß. Wenn wir mal diesen
Sex-Podcast von Jan Böhmermann und Olli Schulz.
Oder wenn wir mal diesen Politik-Podcast ins Leben rufen, ja. Zu dem Sven uns immer auffordert.
Stimmt.
Ja.
Trocken und mattiert, guter Name.
Finde ich, kann man für vieles nehmen. Das kann auch ein ganz normaler Handwerks-Podcast sein.
Stimmt. Ja. Mhm. Kann viele Themen abdecken. Gut.
Dämmtechnik. Podcast Damn. Über Dämmtechnik. Trocken und mattiert.
Mit Ron Simmons.
Damn. Achso, da braucht er ein bisschen
Sorge. Ja, mach nichts. Ja. Ist okay. Ja. Dings, aber hier, wie fandst du Money in the Bank so?
Ja, das ist schon ein bisschen her, als wir es geguckt haben.
2 Tage.
Ja, mindestens 3, Alter. Wir haben
Sonntag 3 Tage, geguckt. Du hast ja, recht, Alter. Heute ist fucking
ja,
Mittwoch.
Heute ist Mittwoch. Schwitzwoch heute. Ja.
Ey, when sweat. Ist auf Englisch.
Thunder Threat ist besser da.
Thunder Sweat ist definitiv besser. When ja. Sweat funktioniert nicht so gut.
Hätte ich ein Boot, würde ich es auch Thunder Sweat nennen und nicht When ja. Sweat.
Thunder Sweat in Paradise. Neuauflage ja. von Thunder in Paradise.
Ja.
Wer ist Alternative für Hulk Hogan als Protagonist neben dem Boot?
Hier, wie heißt er? Dings. Weißt du? Full Nixon.
Da du hast wirklich vielleicht, also ich, für mich führt kein Weg vorbei an L.A. Knight, um ehrlich zu sein.
Boah, L.A. Knight in so einer 80er-Jahre-Action-Serie.
Ja, komplett. Ja,
doch.
Komplett.
Ja, geil.
Ja.
Oder Bron Breakker auch.
Auch gut, stimmt.
Oder Bron Breakker könnte man auch nehmen.
Stimmt.
Noch besser für vielleicht ja. die Möglichkeit, ja.
Gut, also ich wollte dich eigentlich gefragt
du
haben.
Du hast mich schon gefragt, ich habe nur nicht geantwortet. Ja, ich habe mich gerade mal erinnert, also Money in the Bank... War schon cool so. Ging, ja, hat Spaß gemacht. Die PLEs von WWE sind ja halt auch immer, also wie eigentlich alle große Events, irgendwie natürlich hart an Erwartungshaltungen geknüpft, so die man vorher macht.
Ja.
In unserer Preview waren wir recht zuversichtlich, positiv, hatten gedacht, so das wird lustig. Und das wurde es irgendwie auch. Also es war schon unterhaltsam mit so ein paar Highlights, ein paar Lowlights. Einer heftigen Entscheidung am Ende. Eine richtig heftige Entscheidung, die ich auch rückblickend kritisch sehe. Aber die Money in the Bank Ladder Matches vor allem, die waren alle, also die waren beide richtig geil.
Voll.
Vor allem die Frauen haben mich da total umgehauen. Also ich habe selten so eine Stiffness gesehen in einem Multi-Women-Match.
Ja.
Das war schon Next-Level-Shit so. Und mein Girl und mein Tipp aus der Preview, Chelsea Green, hat für mich das Ding da. Also nicht nur vom komödiantischen Standpunkt aus, aber auch so vom Spotting her teilweise echt rausgehauen. So.
Das war crazy.
Mein MVP.
Ja, Mann.
Ja.
Wir haben völlig unterschlagen bei der Preview, dass Chelsea Green Kanadierin ist, aber ehrlicherweise wusste ich das auch einfach nicht. Hatte ich nicht auf dem Schirm.
Mhm.
Hat ihren Spot natürlich nochmal witziger gemacht, so, weil sie... Ja. Also, weil... so ein bisschen unerwarteterweise, zumindest von meiner Warte aus, wir die beiden Favoritinnen des Publikums auch getippt hatten als mögliche Siegerinnen.
Ja, ich Green so. Du Tiffany.
Genau.
Straton.
Womit ich natürlich recht hatte.
Natürlich.
Aber das war dadurch nochmal extra cool, weil Chelsea Green halt einfach voll in ihrem Ding aufgehen konnte zum Wohlwollen und der Freude des Publikums.
Ja.
So. Und tatsächlich vielleicht den Spot des Abends geschluckt hat, so. Ja. Zumindest was Fallhöhe angeht.
Gut Pops bekommen auch generell das ja. ganze Match über.
Ja. Hat ein bisschen fusselig angefangen, so. Da sind ein paar Sachen nicht so geil gelaufen. Gerade unter Beteiligung von Naomi.
Und Zoe Stark.
Korrekt.
Ja.
Aber Zoe Stark hat es nachher unter Aufopferung ihres Lebens mit einfach einem fucking Michinoku-Driver von einer Leiter durch die zweite Leiter
Krank.
Mit Io Sky wieder rausgerissen.
Ja.
Aber also nachdem diese kurze Phase vorbei war, war das Match wirklich richtig geil.
Mhm.
Vielleicht fand ich es sogar insgesamt geiler als das Match der Männer.
Ist bei mir mehr hängen geblieben vom ja. Women's Match auf jeden Fall.
Geht mir auch so.
Doch.
Das ist ein gutes Zeichen.
Liegt aber auch daran, dass man bei den Männern halt eben sehr viele Money in the Bank Ladder Matches schon gesehen hat
ja.
und weniger überrascht wurde. So eine, ich weiß nicht, das habe ich bei den Frauen noch nie so gesehen. Auch wenn es vielleicht ähnliche Spots sind, ist es doch oft eine andere Ausführung. So eine Io ja. Sky zum Beispiel die macht einfach andere Dinge, ob jetzt Männlein oder Weiblein, so, es ist egal, die macht einfach so unique Sachen und wenn die dann stiff gehen kann mit so einer Lyra Valkyria, die man auch noch nicht so gesehen hat,
ja.
Was diese beiden auch miteinander getan haben, ja. So, ne, das ist schon brutaler Abfuck, so, in bester Weise.
Ja.
Und das ist dann frisch und neu und bleibt bei mir dann noch hängen. Ja.
War geil, dass Lyra Valkyria in dem Match war. Richtig krasser Mehrwert.
Mhm.
Sehr, sehr, sehr gut abgeliefert.
Ja.
Das ist auch immer cool, finde ich, an Money in the Bank Matches, dass man so, wenn man da so Leute, also wenn es nicht nur so mit Stars vollgeräumt ist und Leuten, bei denen man sagt, so, ja, Mann, das sind genau die richtigen für Leiter-Matches, die kannst du dafür immer rausholen,
mhm.
sondern auch wirklich so eben Personen wie Lyra Valkyria drin hat, wo man sagen kann, ja, die kann da jetzt richtig was beweisen.
Ja.
So, hat sie gemacht. Hat sie gemacht.
Du brauchst Veteraninnen und du brauchst dann solche Jungspunde, die sich dann irgendwie nochmal richtig reinhängen und was beweisen wollen. So, ne? Ist die beste Kombi eigentlich.
Dafür ist das Match halt auch einfach geil. So.
Ja. Ja. Voll. Achso, ey, wir reden jetzt übrigens gerade über Money in the Bank, aber wir reden auch noch über Raw.
Ja.
Ne? Ich weiß nicht, ob das so klar wurde aus der Anleitung.
Ja.
Nur schon mal angemerkt.
Ja, aber nee, ist ja ein wichtiger Punkt. Ja. Also übrigens, wenn wir schon nachträglich Dinge erklären, das hier ist ein Schwitzschnack, keine klassische Review. Wie Niklas gerade schon sagte, haben wir ein bisschen mehr als nur Money in the Bank, was wir besprechen wollen. Unter anderem wird es auch noch möglicherweise um das Wetter gehen, wenn ich mir die Wolken hier so angucke. Aber gut, lassen wir das auf uns zukommen.
Und ihr hört auch viel mehr Nebengeräusche, vielleicht mal so eine, weiß ich nicht, Hornisse oder so.
Ja, Mücken halten sich bisher vornehm zurück. Unmittelbar bevor wir die Aufnahme gestartet haben, haben sich zwei sich paarende Schmeißfliegen auf meine Spezi-Deckel gesetzt.
Wie hast du meine Mutter genannt, was?
Ja, auch ein guter Podcast-Name, zwei sich paarende Schmeißfliegen.
Oder, ja. Oder auch, wie hast du meine Mutter genannt?
Auch.
Beide super Namen.
Sehr guter Name für einen Podcast. Wie hast du meine Mutter genannt? Krass, gibt's das schon? Wenn nicht, dann sollten wir uns den einfach safen, nur so für den Fall das.
Lukas und ich waren am Wochenende mit unserem Freund Malte. Manche Leute werden sich erinnern, die mal einen Podcast vor ungefähr einem Jahr gehört haben,
wo
wir
im
Auto waren, ein Road-Podcast. Wir hatten kurz die Überlegung, also wir waren am Wochenende unterwegs wieder, so einem nerdigen Pen-and-Paper-Wochenende und wir hatten überlegt, auf der Hinfahrt einfach nur durchzupöbeln.
Ja.
Einfach die Mikrofone in unsere Münder zu stecken und Leute anzupöbeln. Autofahrer, Autos, Architektur, Wetter, Vögel, Tiere, alles anzupöbeln. So.
Ja.
Und hätten wir das gemacht, dann könnten wir das nicht über den Schwitzkasten laufen lassen, weil das wenig mit Wrestling zu tun hätte.
Ja.
Vielleicht aber auch viel mehr, als man denkt. Aber wir hätten dann diesen neuen Podcast machen können.
Wie hast du meine Mutter genannt? Es könnte ein Patreon-Format werden. Wir haben ja überhaupt keine irgendwie exklusiven Bonusinhalte für Leute auf Patreon. Aus Überzeugung natürlich nicht, weil wir irgendwie für alle, Schwitzkasten ist für alle. Ist ein Grundrecht.
Ja.
Das ist Grundrecht auf Schwitzkasten.
Die Würde des Menschen ist unantastbar und Schwitzkasten darf jeder hören.
Genau.
Ficker.
Ja. Aber, wie hast du meine Mutter genannt, wäre so, weiß ich nicht, vielleicht so einmal im Quartal oder alle zwei Monate wäre das vielleicht was wert bei irgendeiner Gelegenheit. Ja.
Ja.
Okay, cool.
Das darf auch kein Grundrecht sein, dass man diesen Podcast dann irgendwie unters Volk bringen.
Ja, nee.
Also, ja, cool, können wir mal überlegen.
Können wir überlegen.
Dann gehen wir einfach, okay, wir reden das wann anders auch. Aber wir gehen dann einfach immer so in Location. Wir können uns auch in eine Kneipe setzen, aber Leute an.
Ja, also wir haben ja vor allem auch noch die Fahrt nach und zurück von Berlin.
Ja.
Wenn Bash in Berlin ist.
So sitzen in wir so einem, da im Zug?
In so einem chilligen Bahnabteil sitzen und einfach alles kommentieren.
Was meinst du, wie ich den Schaffner fertig mache?
Ja.
Wenn der mal eine scheiß Karte sehen will,
einfach was geht denn mit meiner Karte an? Einfach auch Gastauftritt von dieser Person, die diesen Snackwagen so durchschiebt.
Ja!
Richtig episch lang ausbreiten und beraten lassen zu Snacks in der Bahn. Was können Sie mir empfehlen?
Sind da Nüsse drin?
Ah, nee, Nüsse keine.
Ja, mega. Übrigens, die ICE-Strecke Hamburg-Berlin ist jetzt irgendwie ab August oder so echt hart gesperrt.
Ja, ja. Dadurch dauert die Fahrt halt auch eine Stunde länger. Ist abgefuckt.
Was ja gut ist für unseren neuen Podcast.
Willkommen zur ersten Ausgabe von Wie hast du meine Mutter genannt? Drei Stunden oder so. Ja, cool. Natürlich. Naja. Wo war ich? Achso, Manfred in der Bank. Ich würde gern da anschließen, wo du irgendwann mal, bevor wir in Richtung Mütter abgedriftet sind, gelandet bist.
Ja.
Nämlich beim Ende. Weil das ist ja so ein bisschen der Elefant im Raum.
Mhm.
Daraus folgte dann vieles. Wir haben es in der Preview als so, hey, es wäre so assi, wenn sie das machen, gecallt.
Ja.
und wollten es irgendwie nicht so richtig. Also ich habe das Gefühl, also du hast es ja aufgebracht und du warst so, nee, das können sie nicht bringen. Und ich war so, ach komm. So. Ja. Ja, und jetzt haben sie es gemacht. Es ist tatsächlich so, dass Drew McIntyre direkt im Opening-Match, oder? Es war das erste Match auf der Card. Den fucking Money in the Bank-Koffer gewann, nur um ihn dann am Ende des Abends, wie er angekündigt hat, einzulösen im Match gegen Damian Priest und Seth Rollins. Und es passierte das, was wir haben kommen sehen. Der gottverdammte Lingel. Ich wollte eigentlich was anderes sagen.
Ich weiß, was du sagen wolltest.
Ja. Was wollte ich sagen?
Du wolltest Spacko sagen, aber nee, ich sag
tatsächlich nicht. Nee, tatsächlich nicht. Ich wollte was, das gar nicht mit Sch anfängt, sagen.
Ach so, ich habe
Ich wollte so in Richtung Halunke gehen oder sowas. Und da habe ich irgendwie schon Sch gehabt und dann kam ich da nicht mehr raus.
Tu nicht gut mit üblem Leumund, hättest du sagen können.
Das zum Beispiel, ja. Genau. Ja. Der gottverdammte Tu nicht gut mit üblem Leumund. Hier werde ich möglicherweise einen geschickten Schnitt in der Postproduktion gesetzt haben, nicht?
Chanel Mathieu Punk.
Chanel Montclair Punk.
Montclair! Montclair! Was?
Hat sich einen Spaß draus gemacht, Drew McIntyre einen weiteren Titelgewinn zu kosten.
Ja.
Der Ficker.
Ja, und das impliziert halt, dass der Money in the Bank Moment quasi einfach, keine Ahnung, eine Show lang ging und es jetzt keinen männlichen Kofferträger gibt bis zum nächsten Money in the Bank Event 2025.
Ja. Eigentlich ist dieser Koffer eine persistente Storyline, die mindestens bis zum nächsten WrestleMania in der Regel geht und immer mal wieder aufgewärmt werden kann. Und die ist für die Herren einfach weg. Die ist einfach mal der McIntyre-Punk-Storyline geopfert worden. Das muss man schon so sagen. Einfach so scheiß drauf.
Ja.
Das ist größer als der Koffer.
Ja.
Findest du es gut oder hast du ein Problem mit?
Ich finde es richtig scheiße. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil es meiner Meinung nach unnötig ist. So, diese Storyline hat genug Feuer, die hat genug Drive. Man hätte es auch anders, man hätte Punk anders reinbringen können. Es hätte mir komplett gereicht, wenn man Punk einfach so, wie ich es auch in der Preview gesagt habe, reinschickt, wenn Drew McIntyre sicher auf der Leiter ist im Match und den Koffer greifen kann und dann Punk kommt und die Leiter irgendwie umschubst oder so.
Ja.
Das hätte mir völlig gereicht, um McIntyre das zu versauen. In der Sekunde danach, im nächsten Segment, hätte jemand anderes den Koffer gewinnen können und damit halt diese Koffer-Storyline durch die nächsten Monate tragen können.
Mhm.
Es war für mich einfach unnötig. So. Ich mag diese Money in the Bank-Koffer-Geschichte. Gerade wenn ein Heel die hält oder so. Das hat schon eine permanente Gefahr, dass du immer bei jedem PLE gerade so und selbst in den Wochenshows einfach so eine Grundgefahr da hast. So eine Möglichkeit. Ich mag Möglichkeiten in meinem Wrestling.
Ja.
Und das ist jetzt weg. So. Und warte, gebe ich an dich jetzt weiter. Lass mich dir noch einen Gedanken mitgeben, so,
ja.
So eine Erklärung, die ich dafür vielleicht habe. Ich glaube, dass man das vielleicht aus dem Grund gemacht hat, weil man diese Obsession, die Drew McIntyre und CM Punk miteinander haben, nicht nur auf Adam Pearce und jetzt und Seth Rollins und irgendwie so das den WWE-Kosmos ziehen will, sondern dass man das ausbauen will, diese Obsession, dass man die Wirkung davon, den Effekt davon auf das Publikum, auf die Fans auslagern will, sodass auch wir merken, die zwei sind halt so richtig krank miteinander, dass die auf alles scheißen, auch so Metaebene, dass die uns jetzt diese Money in the Bank Sachen nehmen und sowas. Und man dadurch einfach nochmal so ein unterbewusstes Gewicht vielleicht als ZuschauerIn da reinbekommt oder so. Aber auch wenn es so wäre, ist mir too much. So, ich hätte den Koffer gern gehabt.
Ja, ist ein schöner Gedanke, dass es ein bewusstes Zu-weit-Gehen ist. Ich habe den ersten Tropfen abbekommen.
Echt? Ja. Sieht nur ganz cool aus.
Das sieht im Moment eigentlich ganz chillig aus. Genau. Ja. Na, mal abwarten.
Ja.
Also, dass es wirklich ein bewusstes Über-die-Stränge-Schlagen und Zu-weit-Gehen ist, weil ich meine, Drew McIntyre hat es ja sogar provoziert, wenn du so willst. Der hat ja gesagt, so, ich cash noch am selben Abend ein. Das ist ja quasi eine Einladungskarte. Weißt du? So, hey, Christoph Maria, komm noch vorbei, ich werde auch da sein. So, ne? Wenn du mir nochmal einen Streich spielen willst, hier ist meine Party, komm doch vorbei und kipp einen Eimer Kacke vor die Tür.
Ja.
So. Insofern war es halt dann irgendwie doch erwartbarer und ich glaube schon auch ein Spiel einfach mit dem Nee, das macht er nicht wirklich. Die CM Punk Chance dazu gab es. Mhm. Mehrfach. Eigentlich bei jeder Gelegenheit, bei der Drew McIntyre irgendwas gemacht hat. So. Ja. Und das ist halt auch schon geil. Ich will ehrlich sein, ich muss dir widersprechen. Ich finde es geil, tatsächlich.
Okay.
Ich fand, also lieber als nochmal so einen geistlosen Money in the Bank Run, wie ihn Damian Priest hatte, der ein High-Profile-Dude ist, der die ganze Zeit, also wirklich legit kurz davor auch so gewesen wäre, ein Standard-Main-Eventer zu sein, durchgehend, hat einen ultra langweiligen Koffer-Run gehabt, obwohl er die ganze Zeit in der Glotze war. Es war einfach nicht interessant.
Hm.
Und lieber nehme ich bei zwei Koffern, die es gibt, einen richtig geilen mit Investment in die Person und den Kult um den Koffer und seine Möglichkeiten, vollgepackten Run von Tiffany Stratton ohne Konkurrenz durch einen männlichen Kofferträger und kriegt dafür bei den Männern ja im Prinzip gleich zweimal eine richtig krasse, zu weit gehende Fehde, nämlich einmal mit Drew McIntyre und deren Mutter, nämlich Seth Rollins gegen CM Punk, die noch viel weiter zurückreicht und die halt auch einfach unabhängig von Kayfabe und dem Onscreen-Geschehen halt einfach ein, also ich würde unterstellen, eine echte Abneigung der beiden ja gegeneinander ist. So.
Ja.
Und das gab es hier so als Kollateralschaden obendrauf. Das hab ich völlig vergessen, ehrlich gesagt, in der Preview und im Vorher drüber nachdenken, dass
stimmt,
mit dem Eincashen, so wie das jetzt gelaufen ist, dadurch, dass halt Damian Priest gewinnt, durch halt den Einfluss von CM Punk ja auch noch Seth Rollins ein Schnippchen geschlagen wird. Und Hölle war der sauer bei Raw. Und hat halt einfach ein Segment rausgeballert, wie ich es liebe.
Ja, es war eines der stärksten Rollins-Segmente des Jahres.
Und weißt du, das nehme ich im Tausch halt einfach. Ich nehme lieber zwei starke Geschichten als einen uninspirierten Koffer-Run, einfach nur, weil man jedes Jahr diesen Koffer hat. Sag ich dir ganz ehrlich.
Verstehe ich voll, ja. Ja, verstehe ich. Toll, total. Ja, ist halt so ein Ding. Also ich hätte mir am liebsten einfach zwei richtig starke, kreative Koffer-Runs gewünscht. So, kann man ja auch geil machen.
Klar,
ne? Natürlich, ja. Also man kann man es an Damon Priest's Run messen oder an Austin Theories oder an, also es gibt viele der letzten Jahre, die jetzt nicht toll waren.
Otis
war jetzt auch noch nicht lange her und so. Das sind halt wirklich, das waren jetzt keine geilen Koffer-Runs.
Nee.
Da hätte ich mir gewünscht, dass man jetzt vielleicht mit diesem Feuer bei WWE einfach einen geilen mal macht.
Ja.
Mit
ja
neuen Ideen und so. Aber ich sehe voll, was du meinst, wo du herkommst. Es hat tatsächlich diese Rollins-Nummer richtig angefeuert und es pisst jetzt langsam.
Ja.
Also es geht los. Ja, was machen wir? Gehen wir rein oder machen wir Carport-Move? Unter dem Carport.
Das Carport. Sollen wir zwei Stühle schnappen und uns da einfach vorne hinsetzen?
Dein Auto steht da und mein Fahrrad, aber wir kriegen da noch Platz.
Schon.
Ja, vielleicht gehen da noch mal Leute. Pass auf, dann gehen da mal Leute über die Straße und dann können wir die anpöbeln. Ja, okay. Wie geil ist das?
Ja, komm, machen wir das.
Ja, los, gehen
okay. Wir nach vorne.
Ja,
ist ja immer noch warm.
Ja.
Moment, wir ziehen kurz um. Hier sitzen wir also.
Jo, wir sind jetzt unterm Carport.
Ich würde sagen, es eine insgesamt gute bis grenzwertig alberne Idee. Aber ist gut.
Ja, es hat schon irgendwie was. Also es hat so ein bisschen was von in die Weite gucken.
Ja.
Während man auf eine kleine Straße guckt.
Ja.
Ich dachte gerade, wer kommt da denn her?
Hallo. Das ist okay. Wir haben da vorne auch ein bisschen Dings ausgelegt.
Das Studio ist quasi auch ein bisschen abgetrennt. So.
Jetzt ist das auch nachvollziehbar für alle, was hier passiert. Also wir sitzen wirklich vorne an der Einfahrt zur Straße hin. Ich habe hier vor uns ein rudimentäres Studio einen Schwitzkasten-Bierdeckel mit Logo hingepackt.
Ja.
Damit die Leute wissen, was hier passiert. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass später ein Tross von, weiß ich nicht, 500 bis 1200 Leuten da steht und uns johlend zuhört.
Gibt es noch Facebook-Partys? Weil das könnte man jetzt dafür nutzen.
Stimmt.
So.
Ja. Ja, also wir sitzen jetzt wirklich hier vorne unter einem Dach, dem des Carports. Ja, eingerahmt von unseren Kreuzspinnen-Securities.
Siehst du eine Kreuzspinne irgendwo?
Zwei.
Sind die hart nah dran bei mir?
Nein.
Okay, cool.
Da halt in dem, hier, wie heißt das, Hecke.
Im Heckengerät?
Ja, ja, da weißt du, da, siehst du, vor dem
riesigen
Wohnmobil unserer Nachbarn sind die durchaus gut erkennbar.
Geil, S&S Security.
Ja, Spider und Spider.
Ja.
Ja. Okay, cool, so, wo waren wir stehen geblieben? Ach so, genau, Money in the Bank und das Opfern des Koffers, das Kofferopfer.
Genau, ich fand's richtig scheiße, du fand's
Ich fand's eigentlich ganz gut. Geil, ja. Genau, also ganz geil, doch, nein, doch, ich finde es gut, tatsächlich, ja. Ich habe seit jeher, muss ich zugeben, so ein leichtes Problemchen mit zwei Koffern einfach. Weil das nimmt beiden oder dem jeweils immer in einer Show zweitgenannten Koffer so ein bisschen seinen Sensationswert, wenn es einfach noch einen anderen gibt, weil das Thema des Money in the Bank Koffers dadurch zu präsent ist. Ich fand es eigentlich ganz gut, wenn einer davon halt immer so bewusst früher eingelöst wird und nur einer bleibt. So, deswegen bin ich eigentlich ganz zufrieden damit, dass der eine jetzt vom Tisch ist. Also ich kann damit leben, ja.
Okay.
Ich nehme das, was wir im Tausch dafür bekommen haben, halt total. Weil ich diese beiden großen CM Punk Storylines, was auch crazy ist, ne? Wie viel dieser Typ halt einfach bestimmt mit zwei Matches, die er geworkt hat, so.
Während er jetzt verletzt ist.
Ja.
Und einfach, ja,
krank. Das nehme ich halt. Das nehme ich. Das ist einfach gutes TV. Es unterhält mich.
Also wenn ich, ja, also dieser Rollins-Aspekt, den fühle ich total. So, das, dadurch kann ich es auch besser verkraften. Weil, also dieses Raw-Segment, ey. Also das Punk hat eröffnet.
Ja.
Rollins hat ihn irgendwann unterbrochen. Also ich, keine Ahnung. Ey, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass da vielleicht wirklich, wie du es eben schon gesagt hast, realer Shit hintersteht. Aber die Promo-Leistung von Seth Rollins,
ja,
was Glaubhaftigkeit angeht, was mimische Intensität angeht, so was, ja, was das angeht, was er halt wirklich an Charisma in die Stimme legt und so, das ist eine andere Nummer, wenn er das mit CM Punk tut.
Ja.
Rollins hat so ein paar Leute, mit denen arbeitet er halt immer schon sehr, sehr gut zusammen. Roman Reigns ist so jemand.
Ja.
Und es gibt noch so zwei, drei andere bestimmt. Aber das mit CM Punk, das ist was Besonderes.
Ja.
Das ist was Besonderes. Und inhaltlich darf er jetzt auch in dieser Ära, die wir haben bei WWE, halt wirklich auch aus dem Vollen schöpfen. So, ne? Da,
ja.
Die gehen halt wirklich richtig aufeinander los. So, ne? Also
ja.
mit so Backstage-Dingen. Also er hat gesagt, dass, ne, Rollins sagt halt immer, ja, Punk brennt halt Brücken immer ab, wo er ist und so. Also die haben sich schon richtig fertig gemacht. Und am Ende hat Seth Rollins CM Punk verbal fertig gemacht. Ne? Komplett dominiert, meiner Meinung nach.
Ja.
So, ne? Das war auch schon zuvor mal so, vor Punks Verletzung. Wo man diese Fehde ja schon aufgebaut hat. Dann kam Drew McIntyre da rein. CM Punk macht mit Drew McIntyre einfach eine Bombennummer. McIntyre ist der beste McIntyre ever.
Ja.
So, und auch dank CM Punk.
Ja.
Deswegen, also das ist schon wirklich eine krasse Sache, dass er Fixpunkt ist in verletzter Form. Fahr mal hier nicht so schnell her mit deinem scheiß Bulli, Mann. Wir nehmen hier auf.
Ohne Witz, ist eine 30er-Zone.
Hast du Nummernschild gemerkt?
Nee.
Fuck. Ne? Und deswegen, das ist schon wirklich eine sensationelle, wirklich einzigartige Nummer, dass ein Verletzter so viel zieht. Und das sind zwei große Main-Eventer, ne? Rollins und McIntyre.
Ja.
Ja, du, ich bin super gespannt. Ich bin super gefixt von dem, was Punk und Rollins sich da gegeben haben. Es hat die Charaktere nochmal richtig untermalt, so die Ansprüche von beiden, was Seth Rollins will, dass er halt dieser World Heavyweight Title Jäger ist, so dass das sein Titel ist, den er geprägt hat, was auch stimmt.
Ja.
CM Punk ist dieser abgewichste Wichser, der halt schon einfach dieses Egozentrische immer in seinem Charakter trägt. Ob Heel, ob Face, so, es ist einfach sein, es ist sein Naturell, so, was halt richtig geil rüberkam. Dieses Polarisierende, auf das WWE setzt. Deswegen, also für mich, Opening-Segment aus dem Himmel.
Geil. Ich finde, ich mag halt auch diese ganzen Sachen mit so doppeltem Boden und halt so diesem Fragezeichen in der Klammer dahinter. So, wenn halt Seth Rollins sowas sagt wie, also das mit den abgebrannten Brücken, das ist ja noch der eindeutigste Querverweis auf CM Punks AEW-Gastspiel.
Mhm. Und auch WWE-Gast, also damals.
Absolut, ja. Ne, genau, der ist da auch mit verbrannten Brücken gegangen und nur auf neu gebauten Brücken in Form von Triple H wieder zurückgekommen, so, weil die Vince McMahon-Brücke bleibt abgebrannt.
Ja.
Aber gut, die ist jetzt in beide Richtungen abgebrannt und Vince McMahon schwimmt irgendwo im Meer.
Zu seinem Thunfisch.
Zu seinem Thunfisch. Perfekt.
Ja.
Ja. Aber wenn zum Beispiel, was hat Seth Rollins noch gesagt? Sinngemäß sowas wie, es ist ja total cool, wie du dich als Held inszenierst und das und man dir total folgen kann und das alles total Sinn ergibt. Mit dem einen kleinen Knacks in der ganzen Geschichte, dass sich halt wirklich nicht immer alles nur um dich dreht.
Mhm.
So, und das ist halt also egal wie man auch diese zu dieser AEW-Nummer zum Beispiel steht oder auch seinerzeit eben zu der Pipebomb-Nummer, ne? Wenn man aus der Perspektive von CM Punk ergibt das alles immer total Sinn. So, und man kann sich gut auf seine Seite schlagen, aber sobald man seine Perspektive verlässt, tauchen halt einfach immer Fragezeichen auf nach all den Kollateralschäden, die das halt so mit sich zieht. Und das ist wirklich immer ein bisschen der Elefant im Porzellanladen, der dabei aber versucht, naja, vielleicht, also mindestens das Ganze so schön zu reden und plausibel zu machen aus seiner Perspektive.
Smart Guy, wie Seth Rollins gesagt hat.
Schon, genau.
Dummer
The dumbest smart guy ever. Also ich finde das schon geil. Ich finde schon geil, wie viel das aufmacht und dass er da dann halt aufhört und den Rest der Fantasie überlässt.
Ja.
Mag ich wirklich sehr. Ich mag, wie Seth Rollins das macht. Unglaublich gern.
Ey, und dann hat er auch wirklich einen ganz schönen rhetorischen Kreis gezogen, ne, indem er dann quasi die Worte von CM Punk von vor 10 Minuten einfach aufgegriffen hat und seine Promo damit beendet, dass er sagt, Action have consequences. So, ne?
Yep.
Das ist schon genial, eigentlich so, wenn sich so eine Promo schließt mit den Worten des Gegners quasi so. Ja, und was du zu Punk sagst, genau, dieser Egoismus, den er hat, so, ne? Was halt ein sehr, sehr gutes Mittel ist, also oder Attribut quasi, um zu polarisieren, ist halt vom Naturell her auch immer irgendwo rücksichtslos. Also
klar.
Egoistische Menschen sind in ihren Handlungen einfach oft rücksichtslos, weil sie eben nicht andere bedenken, weil der Fokus auf sich selbst liegt und das Opportune oder was weiß ich. So, ne? Und das ist bei Punk tatsächlich einfach der Fall. Mhm. Ich glaube ihm wirklich, also ich glaube so nach dem, was da so passiert ist, ich glaube ihm wirklich, dass er eigentlich jetzt nicht groß das Rollins schaden wollte. Ich habe ihn da wirklich in der im Obsessionsmodus gesehen und gar nicht im mega heftig, ich nehme das auch noch mit Modus so.
Ja.
Und Punk hat sich ja wirklich auch entschuldigt, um dann halt wieder irgendwie nicht in Anführungsstrichen groß genug zu sein, um sich wirklich zu entschuldigen, sondern halt dann auch, eigentlich fühlt sich das gar nicht gut an, das bin gar nicht ich, der das jetzt hier macht mit diesem Wichser da mir gegenüber. Nee, dann würge ich Rollins doch noch einen rein.
Was sagt er noch so? But because it's you, I can't really apologize, can
genau.
I? So, nachdem er es halt aber gemacht hat.
Ja.
Das ist schon... Aber genau das ist halt schon geil, ne? Wie er, ich finde, das fasst auch ihn ganz geil zusammen, wie er versucht, das Richtige zu machen. Und das geht ja wirklich zurück bis zum Straight Edge Superstar. So, er hat schon, ich glaube ihm schon, dass er insgesamt so das Richtige tun will, auch ganz allgemein.
Mhm.
Aber das immer aus eben seiner sehr engen Perspektive sieht, ohne Rücksicht auf eben andere Ansichten dazu.
Ja.
So, ne? Und andere Ansichten dazu dann halt einfach relativ pauschal einfach als falsch für sich kategorisiert. Und da passt das halt schon einfach sehr gut rein. So. Wenn er dann halt eben sagt, so ein Stück weit da raus will, so sieht so, ah, das Richtige wäre jetzt schon, mich zu entschuldigen, weil ich habe eigentlich Scheiße gebaut. Und dann fällt ihm ein, aber ich bin CM Punk und aus meiner Perspektive ist es voll geil, dass ich dir eins ausgewischt habe, du verfickter Lappen Seth Rollins.
Ja.
Kommen wir doch zurück dazu. Es ist so geil, wie er, selbst wenn er aus seiner Haut will, nicht aus seiner Haut kann. So.
Das ist großartig. Und ohne Philbert Brooks zu kennen, ich habe das Gefühl, dass er auch wirklich so ein bisschen so ist.
Ja.
Und dass deswegen auch so ein bisschen geil durchziehen kann vor der Kamera. So.
Ja. Es liegt nahe, zumindest das anzunehmen.
Genau, wenn man mal einfach so blickt, auf was er wirklich für Probleme hatte, einfach in seiner beruflichen Karriere.
Korrekt.
Mit anderen Menschen ebenso. Und das haben andere nicht. Deswegen, das passt schon. Also das ist schon, das ist schon ein gutes Gesamtkunstwerk, dieser Charakter. Auch in fortgeschrittenen Jahren. Aber glaubst du, SummerSlam wird irgendwie für CM Punk schon realistisch sein, matchtechnisch gegen irgendwen?
Weiß ich nicht.
Also Rollins vielleicht?
Also Adam Pearce hat ja jetzt ein bisschen Tempo aus der Nummer rausgenommen. Also ne, Drew McIntyre ist irgendwie noch durchgedreht beim Post-Show-Segment.
Von Money in the Bank,
Von Money in the Bank, genau. Er wurde deswegen für Raw mindestens suspendiert. So, CM Punk hat dann Adam Pearce gebeten, angefleht geradezu, die Suspendierung von McIntyre aufzuheben, damit er ihn verprügeln kann, egal ob in einem Match oder einfach auf dem Parkplatz. So, und Pierce hat gesagt, du Punk, geh nach Hause, ich rede mit Drew, aber du bleibst bitte zu Hause, bis du wieder cleared bist.
Mhm.
Und damit kann es natürlich immer und überall sein. Auf Basis dessen, was passiert ist, habe ich keine Ahnung, welcher Story man jetzt gerade die Präferenz gibt. Ist erstmal Seth Rollins oder ist erstmal Drew McIntyre?
Du musst eigentlich Drew McIntyre erst machen.
Also und eigentlich ist es viel witziger, zuerst Seth Rollins zu machen, damit Drew McIntyre sich dann da einmischen kann.
Rollins hat Zeit, er kann jetzt eh nicht nach seinem Baby gehen, so. Seinen Titel kann er gerade nicht. Ist verboten, solange ja. Damon Priest den hält.
Ja.
Von daher, keine Ahnung. Ja, aber man lässt jetzt...
Wobei sie sich darauf geeinigt haben, dass sie darauf scheißen.
Stimmt.
Haben sie noch in der Raw gemacht, ne? Also Seth Rollins ist, was ich auch wieder als so ein Architect-Move deute, zu Damien Priest gegangen und hat gesagt so, ey Damien, du hast dich an deinen Teil des Gentleman's Agreements gehalten, deine Jungs sind nicht rausgekommen und ich halte mich natürlich auch an meins und werde nicht mehr um deinen Titel dich herausfordern.
Ja.
Und Damien Priest, der halt immer noch, das hat er im Segment direkt davor ja zu Finn Balor gesagt, das Gefühl hat, er muss sich beweisen weiterhin so, dass er El Campeón ist, vor allem, weil er halt nicht so richtig aus eigener Kraft trotzdem gewonnen hat, so, sondern durch das Einmischen von CM Punk, das bleibt halt ein tainted victory, hat er dann direkt gesagt so, ah, weißt du, Seth, scheißen wir mal auf deinen Teil der Abmachung. Wir können schon, sag mir einfach wann. Ja. Wir können nochmal. Das ist ein bisschen lame, so aus der Vogelperspektive, eine Stipulation direkt nach dem Match wieder aufzuheben. Aber andererseits passt auch das wieder zum kalkulierenden CM Punk und dazu, dass Damian Priest halt einfach in dieser Rolle des Champions tatsächlich...
Seth Rollins, meinst du?
Bitte?
Seth Rollins,
Entschuldigung. Genau, zum kalkulierenden Architekten Seth Rollins. Mhm. Während Damian Priest halt tatsächlich in dieser Rolle des Champions eben wankt und sich selbst Beine stellt oder eben vor Herausforderungen.
Ja. Ja, ey, also genau, aus der Perspektive, also die trumpft für mich auch. Ich finde das voll okay. Vor allem auch aus der Priest-Perspektive, weil er ist wirklich ein Champ, der sich beweisen muss und das immer wieder tun muss. Der braucht einmal den klaren Sieg und dem rennt er hinterher und das ist sein Anspruch eigentlich so, den er hat. Der will sich was beweisen. Das ist ein sehr stolzer Charakter.
Ja,
und der will sich etwas beweisen so und das geht nicht, solange er diese Main Eventer nicht wirklich mal irgendwie clean besiegt so.
Ja. Und er ist dafür ja auch bereit, Zwist in seinem Stable hinzunehmen, ne?
Absolut.
Also, der merkt ja, dass das nicht gut ankommt bei mindestens Finn Balor.
Ja.
So, wenn er halt einfach sagt so, ey, ich muss mein Ding machen, so, aber aus dieser Stolzperspektive, und Stolz ist genau das richtige Wort, sehr schön, ergibt das total Sinn. Und es ist ehrlicherweise eine nachhaltige Gefahr für Judgment Day, dass Damian Priest weiterhin in dieser Rolle des sich beweisen müssens bleibt, weil so halt einfach keine Ruhe einkehrt, was dieses Verhältnis angeht.
True, ja. Absolut, stimmt. Ja, genau. Er ist halt dadurch super viel mit sich beschäftigt, noch mehr als sonst so.
Ja.
Ja. Ja, total. Deswegen, das ist schon eine interessante Gemengelage da einfach zwischen diesen wirklich, ja, vier Leuten und vier Main-Eventer bei Raw. Also das gesamte Main-Event-Picture hängt zusammen gerade bei Raw.
Ja.
Das ist auch eine interessante Lage so.
Wer ist die vierte Person?
Naja, Punk, McIntyre, Rollins und Priest.
Das
hängt alles zusammen. So, die haben Matches gegeneinander und so.
Na klar.
Krasse Verwebung halt irgendwie.
Ich habe gerade McIntyre wieder kurz ausgeklammert, aber das stimmt. Mhm. Natürlich, der ist ja auch noch da.
Ja, okay.
Also bald wieder da.
Ja, nächste Woche, ne?
Ja, ja.
Nächste Woche.
Und jetzt ist dazwischen geschoben halt einfach nochmal ein SummerSlam-Match von Priest gegen Gunther. So.
Absolut.
Was auch erstmal nochmal richtig reinscheppert. So.
Ja.
Geil. Das ist schon wild. Und guck mal, wenn wir so darüber reden, ne? Und auf der anderen Seite, ich muss diese Schleife einmal kurz drehen, auf der anderen Seite bei der anderen Brand halt einfach Cody Rhodes haben, dessen Title Run nicht dafür gemacht ist, nur 3 Monate zu gehen, dann ist es völlig okay, wenn man nicht einen Kofferträger hat, der gerade sich in wichtigere Storylines nur einmischen würde.
Mhm.
Ich finde es schon nachvollziehbar, das da auszuklammern. So, weil das ist, weißt du, auf der Cody-Seite hast du das Bloodline-Thema ja mitschwingen und du hast um Damian Priest herum halt einfach 3 andere riesige vom Status her Main-Eventer. Ja. Was will da halt ein Emporkömmling wie, selbst wenn es LA Knight geworden wäre oder so, was will der denn da? So, da sind die alle nicht.
Ja, das ist ein guter Punkt. Da hast du vollkommen recht wahrscheinlich. Ja, es ist so, dass die Stories im Main-Event-Picture, und es geht im Main-Event-Picture halt oft um die 2 großen Titel, dass die Stories halt super durchdacht sind, super wichtig sind, super Investment genießen und so weiter. Ne? Das heißt, wenn jetzt halt irgendwie so ein Kofferträger dann noch rumläuft, und ein bisschen davon ablenkt, könnte das kontraproduktiv sein für die Gesamtstory. Die jeweilige Story, also ob jetzt bei Raw oder SmackDown, ist egal. So, ne?
Ja.
Ja, das stimmt. Das passt eigentlich zur Triple H. Dieses Money in the Bank-Konzept passt gar nicht so zu dieser Triple H-Era.
Kind of, ja. Der einzige gute Ausweg daraus wäre gewesen, wenn der Drew McIntyre-Tipp aufgegangen wäre. So. Also ohne, dass CM Punk sich einmischt. Wenn einfach Drew McIntyre den Koffer jetzt hätte und ihn nutzen könnte auf die Art, um diese Viererkonstellation zu bereichern. Aber den braucht es da halt einfach nicht. Die Story ist besser ohne den Koffer, muss man fairerweise sagen so. Und dein anderer Tipp. Also ich gebe dir einfach mal, dass du quasi zwei Tipps hattest, weil beides waren schon sehr schöne Tipps. Der andere, also ne, einmal die Drew-Nummer, die wir am Ende hatten von unserer Preview und dann dein eigentlicher Tipp, Jey Uso.
Ach so, ja.
Die Jey Uso-Geschichte.
Ja. Yeet in the Bank.
Wenn man die zurück zu Bloodline und Cody gezogen hätte, for no reason, so, weil eigentlich ist er halt auf dem anderen Brand.
Ja.
Ne? Aber so, das hätte noch Gewicht haben können. Weil in dieser Konstellation von Punk und McIntyre und so, der wäre da unter die Räder gekommen. Das wäre Quatsch gewesen. Aber um da nochmal was draus zu machen und sich selbst als Typ zu beweisen, da hätte man noch was erzählen können. Aber bei allen anderen bin ich raus. Sag ich dir, wie es ist.
Knatter doch
mit deinem assi-lauten Stinkemotorrad hier
lang.
Ich werf
dir gleich eine Kreuzspinne in die Speichen.
Witz, Alter.
Ja.
Harley Days waren schon.
Das war nicht mal eine Harley.
Nee. Krass, dass du einen Motorradfahrer anpöbelst. Ich dachte, du würdest den jetzt gleich einen Antrag hinterherwerfen oder so.
Nee, diese Motherfucker, die so tun, als wenn sie eine Harley fahren und dann keine Harley fahren.
Okay, verstehe. Ja, also keine Kutte und so.
Ja. Dürfen wir mit... Hier, ah, nee.
Was?
Ich frage mich, du wohnst hier ja, ne?
Ja.
Deswegen darf man wahrscheinlich auch nicht alle Leute, die wir anpöbeln, die hierher gehen.
Nee, musst du mich vorher fragen.
Ja, okay.
Ob relevant gut. Oder nicht.
Ja, okay. Ging ja zum Mädels, ja.
Keine Ahnung.
Und dann so... Weiß nicht, was macht man da? Also früher in den 90ern hat man so der gepfiffen und so. Macht man das noch? Wahrscheinlich nicht.
Ich glaube nicht, nee.
Okay. Muss man wahrscheinlich auch Bauarbeiter für sein, oder?
Gibt's das was muss man dafür sein?
Bauarbeiter.
Entschuldigung, jetzt gerade ein Auto längst gefahren, als du Bauarbeiter gesagt hast.
So.
Also ich bin viel geneigter die ganze Zeit, die hier vorbei Gassi gehenden Hunde zu begrüßen.
Ja, der eine kam auch eben so hier rein, während ich aber irgendeinen wichtigen Gedanken hatte.
Ja, der andere Hund, der so gegenüber war, den so eine Dame Gassi geführt hat, so ein kleinerer, so Wadenbeißerhöhe.
Das war eine Frau, keine Dame, aber ja. Da gibt es einen Unterschied.
Ja, ist okay. Die machen das normalerweise auf dieser Seite und der Hund kommt halt einfach wirklich immer so die halbe Auffahrt hoch.
Jetzt traut er sich nicht.
Naja, die waren ja auf der anderen Straßenseite. Vielleicht kommen die auf dem Rückweg nochmal vorbei, ja. Wer weiß.
Ja, okay.
Ja.
Ja, schauen wir mal, ob er hier mal reinspringen kann. Gut. Jo, okay, ja, also Main Event Picture bei Raw gerade wirklich absurd heiß für mich. Das interessiert mich massiv so.
Gut so.
Und dann hast du ja noch neben diesem ganzen Main Event Geballer einfach noch den Champ, der halt diese Faction hat, die halt wirklich ein Comedy, weiß nicht, Cartoon ist, wie ich es eben sagte, so.
Ja.
Aus dem Himmel.
Ja.
Können wir bitte kurz über Judgment Day reden?
Müssen wir.
Ja, danke.
Müssen wir.
Es gab eine...
Das ist meine erste Notiz, die ich zu Raw gemacht habe. Da habe ich angefangen, Notizen zu machen.
Ja.
Als ich mir aufschrieb, seems pretty hard to me. Mehr zu diesem Zitat gleich.
Ja, Mann.
Kalito, Alter. Komm, ich trink nochmal auf dich, Kalito.
That's cool. That's cool? Ey, Mann. Ey, ja. Also diese Liv Morgan verführt Dominic Mysterio Nummer. Ich hab mir nicht ausgemalt, wie heftig geil die wird. So.
Liv Morgan jetzt.
Nee, Dominic.
Ja.
Also sie legt ihn wirklich auf dieses Sofa da und macht so irgendwie, dehnt ihn dann so sein Bein irgendwie und will einen Double-Tag-Team-Move irgendwie mit ihm besprechen und so weiter. Es ist so geil zweideutig, es ist so abartig stumpf. Es ist brutal stumpf, beleidigend stumpf.
Ja.
Und ist genau richtig.
Ja, spätestens, also und vor allem, dass man auf diese Segmente dann halt auch immer noch Pat McAfee mit seiner Sportanalysten, ich markiere Dinge auf dem Screen, während ich Standbilder mache, Nummer drüber schickt und er dann halt uns etwas darüber erzählt, wo der Blick von Liv Morgan hinwandert, während sie halt Dominic Mysterios Bein dehnt, dass sie dabei halt nur in Richtung Crotch guckt, so. Ja. Es ist wirklich herrlich und auch der Blick von Dominic, also ich finde es so geil, wie sie offensichtlich diese Szene mit so viel Details Vollstopfen und guten Timings, muss man ja auch sagen. Ne? Ist jetzt nicht so, als würde Liv die ganze Zeit dahin glotzen, sondern nein, sie picken sich halt diesen einen Moment raus aus diesem Segment, den sie dann aufgreifen können. So. Und es gibt genug davon, dass einfach Pat fucking McAfee nochmal 1,5 Minuten sich darüber totlachen kann. So. Es ist irre. Es ist so irre.
Komplett, er steigert sich da so geil rein. Er nimmt ja immer diese, also das macht er wirklich, mit diesen Sportanalyse-Tools macht er ja wirklich sonst was für einen Schabernack. Und Cole, du musst mal auf Cole achten im Hintergrund, der lacht sich tot. Ja. Der stirbt dabei. Ja. Wenn dann wieder auf die zurückgeschaltet wird, Cole hochroten Kopf und so.
Ja.
Wirklich, wie er dann erklärt hat, auch dass Liv Morgan eigentlich ja auch wirklich so, dass die Hand am Knie hat und so, aber der Ellbogen schon am Dominic's Boner ist. Und es ist so heftig. Dann markiert er das da irgendwie. Am Ende macht er noch ein Herz dahin und die Blicke. Und dann markiert er sogar noch Zahlen bei den Köpfen von den Judgment Day-Mitgliedern, die dann durch die Tür gucken. Ja. Erklärt das Damien Priest wie so ein Vater guckt, der irgendwie seinen 14-jährigen Sohn da erwischt, das erste Mal, wo er irgendwie fummelt. So, ne? Ey Mann. Das sind alles Männer, die sind teilweise über 40.
Ja.
Das ist so geil, das ist so ein Finn Balor und Damien Priest, die haben die 40 längst hinter sich so.
Priest
nicht. Balor weiß ich jetzt gar nicht. Priest ist scheiße alt.
Ja?
Ja.
Aber, nee, also Balor ist, glaube ich, älter als Priest. Würde ich jetzt spontan Geld drauf wetten. Ich guck nach.
3 Euro.
3 Euro?
Ich glaube, Priest ist älter als Balor.
3 Euro ist echt wenig. Einmal essen gehen in Berlin.
Boah, Alter, das ist echt viel. So. Ja, guck mal, einfach essen. Okay, ja, einmal essen gerne.
Was
wir
halt sonst so essen würden. Einfach nur einer zahlt.
Ja, ist cool.
Okay. Also Damien Priest.
Mhm.
Warte kurz. Scheiß Internet hier. Fucking Niendorfer Einöde.
Warum das ist bin dein ich Carport nicht? Hier, dein dickes Holz.
Warum bin
dein
ich
dein Elfenbein-Carport.
Elfenbein.
Carport aus Elfenbein und Gold.
Ich dachte schon, du willst die Farbe meines aus dieser Shorts hier rauslutzenden Beines kritisieren. Ich wollte dich gerade darauf hinweisen, dass ich eine Woche im Urlaub war, um an dieser Farbe zu arbeiten, ja?
Man kriegt nicht immer Lohn für Arbeit, ja.
Oh, fuck. Sehr gut.
Soll ich jetzt meinen Schrank rausholen und gucken?
Ist wirklich so, Internet ist zu schlecht gerade.
Okay, warte, ich guck mal. Ich glaube, ich habe
mobiles Internet ist hier halt einfach richtig scheiße mit Vodafone. Vodafone, spende mal in Niendorf bitte besseren Empfang.
Bei mir geht's klar. Bei mir geht's klar. Ich habe hier volles Netz. Ja.
Sehr gut.
Damien Priest Alter. So, gucken wir mal. Domino Priest hat er angegeben.
Ja, ist ja nicht ganz falsch.
Oh, ich sollte es vielleicht richtig aussprechen, wenn ich diese Sprachsteuerung nehme.
Denkbar.
Oh, fuck, Alter.
Wie lange das dieses Segment jetzt dauert?
Ohne Scheiß, ich tippe es jetzt sogar noch. Damien Priest. Oh, nee, ich sag das. Ich tippe doch hier nicht mit meinem Mikro in der Hand. Damien Priest, Alter, Digga. Oh, ich sollte nicht Digga hinterher sagen. Wenn ich
Es ist so stumpfe Unterhaltung. Ich finde es gut.
Der ist 2,1 Meter groß, das kann ich sagen.
Nein.
Oh, jetzt muss ich auch noch rechnen. Jetzt bin ich auf der deutschen Wikipedia-Seite gelandet.
Ja, ja, sag einfach sein Geburtsjahr.
82.
Ja, Finn Balor ist älter.
Fuck. Safe. Ja, Finn Balor ist tatsächlich alt. Ich guck mal, warte, ich mach mal.
Ich glaube, Balor ist Geburtsjahr 80.
Finn Balor, Alter.
Ich glaube, 80 ist er.
80 Jahre meinst du?
Nein. Obwohl.
Mehr kommt nicht. Oh! 81.
Ja.
Ein Jahr älter nur.
Reicht mir für den.
Fakt ist, beide sind 40.
Das stimmt, aber das hätte ich halt nicht gedacht. Dass Damien Priest über 40 ist, hätte ich wirklich nicht gedacht. Ich hätte ihn so auf in den End-30ern geschätzt. So.
Damien Priest hat halt keine einzige Falte, ne?
Ist irre. Ja.
Also, es ist wirklich krank. So Skincare-technisch und so ist Damien Priest
weit vorne. Weit vorne.
Auch vor Bella.
Ja, ja, ja.
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 Ja, voll. Also,
wer weiß, wie faltig Finn Bella unter seinem Bart ist.
Pass auf. Dann gucken wir aber auch noch, wie alt Carlito ist, weil der ist auch schon.
Carlito ist älter als die beiden.
Älter als beide, ne? Hätte ich auch gesagt. Was? Ja. Ich sag 79. Alter Carlito. Gucken, was er mir jetzt gibt hier.
78.
21. Februar 1979 in
Boah, stark. Juan,
besser bekannt unter seinem Ringnamen Carlito, ist ein puerto-ricanischer Wrestler.
Wrestler.
Stark.
Ein Wrestler.
Genau richtig. Alles ja, 71, 79. Ja. Ach stimmt, hab ich gesagt.
Du hast gesagt, ja. Korrekt. Geil. Guter Mann.
Carlito oder ich?
Beides.
Diese Woche Carlito, ey. Dass der dann diesen Joke macht und wie, dass man das auch darf mittlerweile wieder. Das ist so Attitude-Error-Scheiß, ne?
Safe. Und wir haben letzte Woche noch so in der Preview spontan darüber gesprochen, dass Triple H mehr oder weniger die PG-Error begraben hat, indem er gesagt hat, dass Raw auf Netflix uncensored sein wird, so.
Ja.
Aber jetzt halt im Ernst, ne? ausgerechnet Kalito, der halt eigentlich die ganze Zeit gar nicht da sein sollte und wenn Damian Priest mehr Kopf dafür hätte, sich um Judgment Day zu kümmern, längst im hohen Bogen da rausgeflogen wäre, aber halt immer da irgendwie mit abhängt so. Also der ist ja, der gehört ja eigentlich nicht dazu, der ist da einfach nur. Das ist so ein Parasit, so.
Voll.
Aber er kauft sich da langsam Sympathien, indem er einfach der lustigste Dude ist, so. Genau. Weil jede Woche kommt halt ein geiler Spruch, der unter dem Niveau von allen anderen ist, von Kalito. Und es ist perfekt. And I love it, wirklich so. Es ist halt so geil. Und es bleibt ja auch nicht nur bei seiner Catchphrase mit diesem It's cool, sondern dann kommt halt noch irgendwas hinterher.
Ja.
Und in diesem Fall, wo halt Damian Priest so relativ ernst da halt steht und Dominik sagen, also mit so einem Lachen noch relativ locker, Dominik sagt so, ey Mann, du musst Liv Morgan loswerden, it's not that hard. Und Kalito guckt halt so nach unten in Richtung...
Er zeigt ihn sogar.
In Richtung Schritt von Dings. Dominik und sagt halt, seems pretty hard to me.
Und dreht sich dann aber auch weg, weil er, glaube ich, lachen musste.
Es ist wirklich, es ist so, ich will nicht wissen, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dieses Segment nur einmal gedreht haben.
Ey, ich hoffe nicht.
Wirklich.
Das kann nicht sein, das ist nicht menschenmöglich.
Es ist so geil.
Ja.
So, und das ist ja, und das passiert ja so relativ spät im Segment noch. Ne? Davor sind ja noch so viele geile andere Sachen, allein schon wie die so um die Ecke lunzen, du hast es am Anfang gesagt.
Ja.
Da ist einfach so viel dummes Comedy-Gold drin. Es ist wirklich... Herrlich. Herrlich.
Ja, oh Mann.
Gott.
Oh Gott, ja.
Shoutout Kalito Caribbean Cool, ey.
Caribbean Cool.
That's aber cool.
Wenn wir gerade bei Judgment Day sind, dann müssen wir auch das Ende von Raw noch thematisieren.
Allerdings,
so, weil das große Comeback, für mich völlig überraschend.
Ja.
Ich dachte, das dauert einfach noch ein bisschen länger. Rhea Bloody Ripley ist zurück, ey. Mami is back. Und Mami is back in einem Moment, wo... quasi Liv Morgan und Dominic Mysterio zusammen feiern, weil sie ein Tag-Team-Match gewonnen haben, das Dominic Mysterio gar nicht wollte, aber wo Dominic Mysterio einfach sich intuitiv freut nach dem Match, Liv Morgan umarmt, sich dann erschreckt, dann springt Liv Morgan ihn an, sie fallen runter, wir haben hier fast einen Edge und Lita Live-Sex-Moment.
Wirklich? Kurz davor.
Kurz davor so. Also wirklich auch das so, ne? Auch diese Darstellung so, das hatte man vorher auch nicht so, das ist auch schon irgendwie ein bisschen, bisschen neu.
Ja.
Wieder neu-alt. Und ey, dieser Pop, als dann This is my brutality kommt, so, ne?
Ja.
Ey, also ich hab selbst gepoppt, ne? Ich bin aufgesprungen, so, aber ich hab's eben erst geguckt, heute ist Mittwoch, so, ich hab's eben erst geguckt, Raw. Und so, ich bin aufgesprungen, weil ich irgendwie gar nicht klar kam, so, was ich hab grad so ein Burrito im Maul gehabt, mir ein Burrito geholt von Shoutout hier, San Burrito, Osterstraße. Und,
Moment, ich muss dich einmal ganz kurz, darf ich dich unterbrechen?
Ja, ist bitte.
Okay?
Ja.
Ich habe auch gepoppt. Ich hatte gerade so ein Burrito im Maul und dann kommt sie. Verstehst du? Es ist so formulierungsmäßig. Okay.
Ach so.
Ja.
Okay, ja. Ja.
Okay, also.
Ja.
Wir waren gerade bei Dominic Mysterio's Burrito.
Sorry, ja. Ich hatte Dominic Mysterio's Burrito im Maul und Mami kam.
Ja. Nee, ja. Und sie kommt rein und sie ist. Also, sie geht halt einfach nur in den Ring und geht wieder raus und ist pisst. Mehr passiert ja eigentlich nicht, ne? Liv Morgan flieht, Mami kommt in den Ring, Mami stellt sich vor Dom und Mami geht wieder. So. Das ist basically ihr kompletter Auftritt, aber da kulminiert halt einfach so viel, denn Liv Morgan hat ja genau darauf hingearbeitet, Rhea Ripley sauer zu machen, so. Und in dem Moment, wo sie rauskommt, haut sie halt einfach schnell ab. Also es ist wirklich so dieses... das war ja das große Ding, der Liv Morgan Revenge Tour, so. Und für mich hat das so diesen Flavor von Scheiße, was hab ich denn eigentlich da gemacht? Das war irgendwie als Idee viel cleverer, als es jetzt in echt ist, wo die rauskommt.
Aus Liv Morgans Sicht jetzt?
Ja, aus Liv Morgans Perspektive, so. Fuck, ich muss hier weg. Oh mein Gott. So. Also, dieses Gefühl hat es erst einmal. Das wird es dann eine Woche später wieder nicht haben, weil Liv dann wieder was anderes draus machen kann und drüber nachdenken kann.
Ja.
Aber für den Moment ist das halt so ein geiler Willkommensmoment für Rhea Ripley, weil es ihr gleich wieder drei Ankerpunkte gibt. Der eine ist halt, Dominic Mysterio war mit Liv Morgan näher dran an Sex als mit Rhea Ripley jemals vor der Kamera.
Vor der Kamera, ja.
Zweitens, Liv Morgan ist halt einfach zu weit gegangen und sucht das Weite. So, hat aber immer noch ihren Titel. Und das dritte ist halt einfach, kaum ist Mami mal ein paar Wochen nicht da, fällt Judgment Day auseinander und die Jungs machen nur noch Bumswitze. So, das ist ja auch noch. So,
weißt du? Zurück in die Pubertät, ja.
Wirklich so. Ja. Es ist ja echt so, oh, kann man euch nicht mal ein paar Wochen alleine lassen, so. Ja. Das ist schon, also, das ist so ein krasser Umschwungmoment als in diesen anderthalb letzten Minuten von Raw, so.
Dieser Star-Drive von Rhea Ripley und diese Autorität, ja, die sie hat,
ja,
kam mit einem Schlag einfach zurück. Nicht nur in mein Burrito-Gesicht, sondern auch in Liv Morgans Gesicht. So, ne?
Oh,
mit,
ja,
Dominik's Burrito im Maul.
Oha.
So, das ist halt wirklich so ein krasser Charakter, diese Frau. Oh Gott, was habe ich die vermisst. Ja, aber also ich weiß nicht, ja klar, also Liv Morgan hat sich in dem Moment tatsächlich erschrocken, weil sie wahrscheinlich auch nicht wusste, wann Rhea Ripley zurückkommt.
Ja.
So, aber das gehört halt schon alles zu diesem Charakter und auch zu diesem Plan von Morgan, so, ne? Sie ist ja, man darf ja auch nicht vergessen, wenn ich sage, dass irgendwie so ein Kalito und Bella und Priest, die alle über 40 sind, irgendwie so pubertäre Segmente da irgendwie ausfüllen, dann darf man auch nicht vergessen, Liv Morgan ist ja auch eine erwachsene Frau,
ja,
die verhält sich aber natürlich auch wie irgendwie so eine 15-jährige Göre oder
ja,
so,
ja,
ne?
Ja.
Warum macht man das eigentlich? Was ist das eigentlich für ein weirdes Motiv? Aber es funktioniert irgendwie, zumindest im lustigen Sinne.
Ja.
Jedenfalls,
das ist Rache, gehört, ne? Das ist Rache.
Rache, ja. Rache ist immer irgendwie auch kindlich, weil Rache eigentlich dumm ist.
Ja, ja. Aber das ist am Ende des Tages ist es halt das.
Ja, und das gehört ja alles, also der Plan geht ja auf für morgen so, ne? Sie hat genau das gemacht, das haben wir, glaube ich, in der Preview besprochen, haben wir lange drüber geredet, dass sie halt eben will, dass Rhea Ripley alles verliert, so, und das ist zum einen der Titel, den hat sie, aber das soll auch ihre Crew sein, so, die auseinanderfällt, weil die nur Scheiße machen, das soll vor allem aber dann auch ihr Boyfriend sein, ihr Sextoy, Dominic Mysterio, so.
Und ihre Faction, ihre Familie.
Damit geht die Faction anher, so, die einzig richtige Bande, so, die im Endeffekt noch da ist, ist zu Damian Priest, weil Damian Priest und sie hatten Kontakt, das wissen wir.
Ja.
Die haben noch telefoniert in der Raw. Und auch wohlwollend so, ne? Priest hat sich mega gefreut, so, ja, dass ja, Ripley kommt und sowas. Der wusste das ja.
Der hat das ja sogar gegenüber Dom angekündigt, ne?
Ja, so, ja, im Prinzip so.
Es gibt,
ne,
noch eine Überraschung später.
Ich habe gar nicht mit gerechnet. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht.
Ich auch nicht.
In der Show.
Ich auch nicht.
Genau, und das heißt, Liv Morgans Revenge Tour geht bis jetzt richtig auf. So.
Ja.
Und man muss mal gucken, wie das jetzt weitergeht. SummerSlam-Match ist für mich safe, Ripley und Morgan.
Ja.
So,
wenn Ripley bis dahin fit ist, ne? Das wissen wir halt nicht.
Ja, sie sah auf jeden Fall fit aus.
Klar, das muss nichts heißen, aber ja, klar.
Ja. CM Punk sah auch fit aus.
Ja.
Ist vielleicht auch schon fit, weiß man
denkbar
nicht.
Denkbar, ja.
Sieht irgendwie gut aus. Ja, ja. Ja, also auf jeden Fall wirklich, wirklich schöne Geschichte, schönes Ding. Ich hab das Liv Morgan nicht zugetraut, dass das so gut funktioniert. Sag ich dir ganz ehrlich.
Ich war von vornherein Fan von der Nummer,
ja,
aber ich habe auch niemals gedacht, dass die so gut wird. Also wirklich so. Also ich mag diesen Charakter von Liv Morgan halt. Ich finde, es steht ihr gut. Halt so dieses Kniving-Ding, dieses so Harley Quinn-mäßige. Sie ist für mich ein viel besserer Heel, als sie Face ist.
Sexual
so.
Heel.
Und ich finde sie auch gar nicht so oversexualized. Ich finde, das hält sich in einem guten Rahmen so. Also ist weit weg von unangenehm und peinlich und drüber so, sondern sie benutzt es halt als Tool. Das finde ich voll in Ordnung.
Ist immer die Frage, was unangenehm ist, ne? Das ist ja subjektiv.
Klar, natürlich.
So, ne? Ich finde sie nicht unangenehm, aber weil ich, weiß nicht, ich finde Sexualisierung im US-Entertainment generell, das ist einfach ein so gängiges Motiv, dass ich mich auch dran gewöhnt habe irgendwie.
Ja.
Bei Liv Morgan, ich finde es aber trotzdem in dem Wrestling-Kontext und in der Storyline finde ich es schon drüber.
Ja.
Also ich weiß, keine Ahnung, ist so ein bisschen, aber ich beschwere mich auch nicht. Also,
ja.
Alter, jetzt kommt so ein Knatterroller hier wieder. Oh, ich spring gleich auf. Ja. Nein, also schon irgendwie drüber so, aber voll okay, weil ich glaube, Liv Morgan da richtig Bock drauf hat.
Ja.
So, wer Liv Morgan mal so bei Social Media verfolgt und so, die hat einfach auch Bock so ein bisschen auf dieses ganze, ja, so ein bisschen damit spielen, dass sie halt eben eine schöne Frau ist und ja, da so ein bisschen eben mitspielt. So,
ja.
Das überträgt sie jetzt halt vor die Kamera so. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo die Frauen bei WWE dazu gezwungen werden, irgendwie sowas zu machen. Zählt übrigens auch für die Männer.
Ja.
Wir sind schon in einer Ära, wo man, glaube ich, naja, nicht mehr auf gewisse Würde scheißt von solchen Leuten. Das geht heutzutage gar nicht mehr so. Das ist auch mit den, wie WWE aufgebaut ist und so. Ja, von daher ist das cool, wenn sie das will und so, und es macht mir auch einen Höllenspaß so, und ihr, glaube ich, auch.
Ja, absolut. Es ist halt keine reine Eye-Candy-Nummer. Das meine ich halt mit dem Unangenehm so, sondern es hat alles Hand und Fuß und einen erzählerischen Zweck.
Ja,
so,
ja.
Dass das kommt voll. Woher und das ist, und die Geschichte, das ist es, ja. Und die Geschichte ist auch nicht so nur, damit man halt bisschen, Sexsegmente halt einfach haben kann, so ein bisschen mit Sexiness und Laszivität spielen kann, sondern nee, das ist einfach ein Mittel, um die Geschichte zu erzählen in dem Fall so. Und das ginge auch anders, aber es ist halt einfach ein Teil davon so. Mhm.
Schön erklärt, genau, das ist wichtig dafür.
Aber jetzt denke ich kurz darüber nach. Beide großen Fäden, die wir dann jetzt haben, bei den Damen um den Titel und bei den Herren, die mindestens die Nebengeschichte basieren dann halt auf Rache, ne? Also zwischen Drew McIntyre und CM Punk geht die ganze Zeit ein Rache-Ding hin und her. Rollins will sich jetzt auch rächen für die Punk-Nummer, bei der er Kollateralschaden war.
Ja.
Bei Damian Priest geht es nicht um Rache, aber um sich beweisen, aber die anderen drei haben halt alle so Rache-Dinger offen. Mhm. Und natürlich zwischen Liv Morgan und Rhea Ripley ist es komplett ein Rache-Ding, ne? Rhea Ripley hat Liv Morgan verletzt, Liv Morgan hat Rhea Ripley verletzt, hat ihr den Titel abgenommen und so weiter und so fort. Ey, crazy, wie Rache dominiert es ist. Raw könnte für Revenge and Wrestling stehen.
Revenge and Wrestling, ja. Mhm, du hast recht, ja. Noch nie drüber nachgedacht.
Ich auch nicht, ist mir gerade eingefallen. Ja.
Voll.
Aber ist okay, ne? Es ist ein so einfaches, simples Motiv und es ergibt, also ich finde Rache auch immer sehr, sehr niederträchtig, ehrlich gesagt, und unspannend. Gleichwohl ist einfach zutiefst menschliches. So,
ja, ja.
Ne? Und deswegen wahnsinnig nachvollziehbar. Aber in so einem Sportkontext, und das ist bei allem Entertainment-Aspekt und so, ergibt es schon wieder total viel Sinn, weil es geht immer um, ich habe verloren, ich will die Revanche.
Ja.
Also da ist halt darüber dann halt noch eine emotionale Rachenummer reinzupacken, passt eigentlich zu Wrestling als Sport- und Unterhaltungsprodukt total gut und ist wahrscheinlich deswegen auch immer so ein gern genommenes funktionales Mittel.
Denke ich auch, ja. Ich weiß gar nicht, wie ich zu Rache so stehe. Das hinterfrage ich tatsächlich oft. Ich denke oft über Rache nach. Also
ich sehe so Talkshow, weißt du? Es ist so 14 Uhr unter der Woche an einem gottlosen Donnerstag. So, du kommst so rein. Niklas P. Und steht halt in deiner Bauchbinde so. Denkt oft über Rache nach.
Oder könnte auch so eine AW-Entrance sein. Da stehen auch immer so Sachen. Anxious Millennial Cowboy und so.
Ja.
Denkt oft über Rache nach, ja? ich habe mal mit meinem Bruder so eine Abmachung gemacht. Ich weiß gar nicht, ob er sich daran noch erinnert. Stefan, Mensch. Wenn einer umgebracht wird von einem, also wirklich so ein Mord oder so, dann muss der andere den eigentlich rächen.
Ja.
Das haben wir nie aufgelöst. Das heißt, wenn mein Bruder jetzt in eine Kneipe geht und von einem erschlagen wird, dann muss ich den im Prinzip suchen und töten.
Ich sag tatsächlich manchmal, wenn ich irgendwo hingehe, so länger weg bin oder sowas, oder einfach so aus Jux, sage ich ja wirklich so, ey, wenn ich nicht wiederkomme, rächt meinen Tod.
Ja, ey, wenn du das mal irgendwann zu mir sagst, ich mach das halt. Also ich glaube, also
darum sage ich das schon. In der Regel nicht zu dir. Ja. Ich weiß, du bist zu sehr Ehrenmann.
Ich glaube, ich würde das wirklich einmal. Also das ist schon ein Ding. So Rache ist schon ein ernstes Ding, weil Rache ist für mich auch ein Teil von der Gerechtigkeit. Also da geht es jetzt gar nicht um staatliche, institutionelle Gerechtigkeit, sondern um eine weirde humanistische Gerechtigkeit.
Auge um Auge.
Ja, das ist das Auge um Auge Ding so und ohne Scheiße. Wenn wer meinen Bruder umbringt so, ey klar, da gehe ich drauf, Full Nixon, so Full Nixon Lock, zack Genick weg so ne. Und ich hoffe, er macht das auch für mich. Aber da hoffe ich das wirklich, will ich das? Weil das geht ja dann auch immer. Lukas ist jetzt gerade weg und macht da hinten irgendwas mit seiner Garagentür. Ich rede einfach weiter über Rache. Das Ding ist ja, wenn mein Bruder jetzt wirklich mich rächt, weil jetzt irgendwie hier so ein Honk ankommt, an diesem Abend, wo wir hier aufnehmen, und mich erlegt. So, und dann kommt mein Bruder hier hin, Stefan, hat auch so ein bisschen Silat gemacht und so, kann sich mit Messerkampf aus und so, und rächt mich. Macht Halsschlag A dabei, bei hier Täter. Und dann bin ich zwar tot, so, aber mein Bruder hat dann echt juristischen Scheiß am, am Hebel, so, ne? Also mein Bruder kommt da vielleicht ins Gefängnis und so. Ich weiß halt nicht, was das mit mir macht. Also will ich, dass mein Bruder die Konsequenzen trägt? Wir haben heute bei Raw gelernt, oder jetzt Montag, dass Aktionen Konsequenzen haben.
Das ist ein sehr schöner Kreis, der sich schließt.
Ja, Mann, und wenn mein Bruder dann wirklich ins Knast muss, weil er mich gerecht hat, wobei es ist ja auch irgendwo seine freie Entscheidung, er ist jetzt auch nicht voll der Roboter oder so, den ich programmiert habe. Also er macht das ja schon noch aus eigenem. Doch, Menschen sind für ihre Handlungen selbstverantwortlich. Mein Gott, wenn er mich recht, wenn er das nicht will, dann lässt das halt. Ich bin tot und er ist dann gottlos und ehrenlos. Mein Gott, muss er mit leben.
Anders.
Ich räche dich, Stefan.
Das wollte ich gerade sagen.
Ich weiß nicht, ob du alles gehört hast, was ich gerade gesagt habe.
Natürlich habe ich das. Ich war ja nur kurz in der Garage, okay, und habe mir was zu trinken geholt. Ich war so neidisch auf das zweite Bier, das du dir eingekippt Cheers. Hast.
Auf die Rache.
Ja. Die Frage ist eher anders. Wenn... wenn man das jetzt von dir kurz entkoppelt und einfach sagt, Stefan hat jemanden umgebracht und jemand bringt dafür Stefan um.
Oh!
So, und sagt dir das so, sorry, ich musste deinen Bruder umbringen, weil er hat meinen Bruder umgebracht. Würdest du dann sagen, ja Mensch, ist Rache? Das ist ja ärgerlich jetzt.
Ja Mensch, ist Rache, voll okay, Mann, cool, soll man ein Bier trinken, Mann?
Weißt du, oder beginnt da halt dieser ewige, also das ist halt der Punkt,
Blutfehde,
ne?
Beginnt da.
Jede Aktion, ja. Eine Aktion bringt es natürlich ins Rollen, aber wenn jede Aktion halt die Konsequenz fordert, dass die Aktion mit gleichem vergolten wird, ja, dann hast du halt eine Kettenreaktion, bis keiner mehr übrig ist.
Ja.
Und insofern ist Rache schon ein, also philosophisch betrachtet, aus meiner Perspektive, am Ende des Tages doch durchaus problematisches Motiv. Das ich als Unterhaltungswerkzeug für Wrestling aber hinnehme.
Ja. Ich war... Ja, problematisch definitiv.
Ja.
Aber ich glaube, ja, ich glaube, ich wäre dann eher so Freund von so einer Blutfehde, die dann halt über Generationen weitergeht.
Ja, ja.
Also das läuft dann halt so.
Wie gesagt, emotional, zutiefst nachvollziehbar. Das ist ja der Punkt, ne? Zutiefst nachvollziehbar und ich möchte den Kreis auch nochmal schließen, im Sportkontext ja auch noch tatsächlich eingebaut, wo Revanche halt immer ein Thema ist.
So. Revanche.
So, ne? Und Revanche. Genau. Am Ende ist Revanche auch einfach nur ein blumiger klingendes Wort für Rache.
Ja, ich frage mich halt gerade, ob ich auch Leute töten würde, die mich nicht darum gebeten haben, sie zu rächen. Wenn wer meine Schwester umbringt, mit ihr habe ich jetzt keinen wirklichen Deal so gemacht.
Ja.
Also das ist halt die Frage, mache ich. Aber dann ist wahrscheinlich hochemotional. Das andere ist so ein bisschen mit Ehre verknüpft. So
das verstehe ich, ja.
Dämonischer Pakt und so.
Ja.
Also ne, dass mein Bruder mir das gesagt hat, so dass wir das mal gemacht haben.
Ja.
Keine Ahnung, was mit meiner Schwester ist. Müsste man echt drüber nachdenken. Eigentlich müsste ich mit allen Leuten reden und mal kurz einmal abklären,
ja,
wie das mit Rache ist.
Man kommt so in das Alter, ne, wo das so eine testamentarische Frage ist. So.
Ja.
Also wir sind jetzt alt genug für Blutfäden.
Ja.
Wir haben so das jungfräuliche Alter unserer, ja, weiß ich nicht, so Präadoleszenz verlassen.
Ja.
So, wir sind jetzt erwachsen, also ich meine nicht volljährig, sondern erwachsen so langsam. Wir stehen mitten im Leben. Das ist nicht mehr so alles, man probiert irgendwie alles mal aus, sondern nee, man hat schon sich hier und da die Hörner abgestoßen.
Ja.
Und jetzt sind wir einfach an dem Punkt, wo man sich fragen muss, wo ist die Linie überschritten und wo gehen wir wie weit? Willst du, wenn jemand dich umbringt, dass ich dich räche?
Ja, ohne Scheiß.
Also das hier ist der Beginn unserer Kampagne, Schwitzkasten-Awareness-Kampagne. So. Übrigens, Organspende solltet ihr auch machen. Sehr wichtiges Ding, Organspendeausweis.
Voll.
Und dann im nächsten Schritt einfach in eurem engeren Kreis einmal kurz fragen, ist Blutrache ein Thema oder nicht?
Das ist eigentlich das To-Do für jeden.
Ja.
Ich glaube halt wirklich, was so mit einem Leben stehenden Erwachsensein ist. Also man muss sich schon aussuchen, wer einen rächen soll. Ich glaube, ich möchte zum Beispiel nicht, dass du mich rächst, wenn mich einer umbringt, weil du zum Beispiel einfach eine Familie hast. Ich weiß dann, dass deine süße Tochter hier einfach dann keinen Daddy mehr hat. Also du bist ja im Gefängnis. Oder du stirbst während der Rache, weiß ich nicht.
Das glaube ich nicht.
Aber im Gefängnis...
Wenn du mir jetzt unterstellst, ich würde beim Racheakt scheitern, das ist schon mal wieder eine halbe Beleidigung. Nicht.
Aber es ist theoretisch
alles
möglich.
Ich trainiere ja inzwischen dafür, dich zu rächen.
Ja, das stimmt. Das stimmt, das macht Lukas wirklich. Ja.
Warum hast du mit Peter Shea angefangen, falls ich den Tod meines Freundes Niklas rächen muss?
Wir sind wieder in dieser Talkshow, wo dir Sandra Maischberger diese Frage stellt.
Sandra Maischberger ist mir zu niveauvoll. Die diskutiert lieber mit Nazis.
Ja. Mann, ja, aber ist ja. Ja. Ja, aber es hat schon eine Konsequenz, weil du eben Familie hast zum Beispiel.
Ja, so. Das verstehe ich. Weißt
du, wenn irgend so ein gottloser Motherfucker wie mein Bruder, komm, wir gehen aber wieder zu Raw zurück.
Du hast gerade deinen Bruder einen gottlosen Motherfucker genannt. Die letzte Person, die man einen Motherfucker nennen sollte, ist der Bruder. Das ist der eigene Sohn. Sonst stimmt. Noch, das kommt noch davor.
Aber stimmt,
ja. Bruder ist auch echt problematisch.
Oh, ja gut, also so viel zum Thema Rache. Wenn ihr Gedanken dazu habt, folgt uns auf Social Media. At Schwitzcast heißen wir überall.
Ja. Wenn ihr noch andere lustige Dinge, philosophische Fragen oder eine Vertiefung des Themas Rache wünscht, wir haben ja demnächst dann tatsächlich anlässlich unseres 6-jährigen Podcast-Geburtstages wieder einen großen Q&A-Podcast anstehen.
Und wie?
Da könnt ihr das sehr gerne als Frage stellen. Bitte nur nehmt ein bisschen darauf Rücksicht, dass wir uns nicht strafbar machen wollen mit unseren Antworten.
Ja. Kann man sich mit Antworten strafbar machen?
Also drauf an, so, ne?
Aufruf, also ich hab
zum Mord oder sowas.
Also ich habe noch keinen umgelegt.
Ja, aber wenn jetzt jemand so sagt, so hey...
Vermutlich. Bei einem bin ich nicht sicher, tatsächlich. Ja.
Okay. Also weißt du, wenn jetzt so jemand sagt, so hey, Niklas und Lukas, ich höre euren Podcast schon seit 4 Wochen und mein Leben richtet sich ein Stück weit nach euch aus. Jemand hat zu mir mal gesagt, ich bin ein Blödmann, weil Wrestling ist voll dumm. Und... wie würdet ihr mit der Person umgehen? Und wenn wir dann sagen, bring sie um, ich glaube, das ist schon Aufruf zum Mord. Wenn er das dann macht. Könnte man uns schon eine Teilschuld geben?
In diesem kleinkarierten juristischen Land, ja, doch, dann wäre das schon das würde man uns krumm nehmen.
So, ne? Ja. Also deswegen, da müsste man gucken.
Ja, das stimmt.
Ja.
Aber lustig, ich habe einen Shoutout Maren, Handel irgendwas mit Rising Phoenix oder so, hat letztens gesagt, hört uns seit ein paar Wochen, hat mir geschrieben, dass der Schwitzkasten auf jeden Fall großen Einfluss auf ihr Leben hat mittlerweile. Also mit so Anführungszeichen, großen Einfluss.
Ja.
Keine Ahnung. Vielleicht ist es dann ein kleiner Einfluss oder war ironisch. Aber ja, genau, für so eine wie Maren würde das dann heißen, hey, sie wird sich strafbar machen wahrscheinlich, wenn sie uns dann folgt bei sowas. Ja, deswegen ist es gut, dass du das sagst, ja.
Ja, wir müssen uns auch unserer Verantwortung bewusst sein.
Ja, das stimmt.
Plus jetzt wissen meine Nachbarn auf jeden Fall auch, wo sie uns zurückverfolgen können.
Ja, ey, du hast ja auch über einen Bierdeckel ausgelegt hier von uns.
Ja, genau. Du hast in diesem Podcast die Story noch nicht erzählt, wie du auf unseren Sticker angesprochen wurdest. Die kann ich dir nicht wegnehmen. Bitte. Willst du?
Meinst du die von meiner Nachbarin?
Ja.
Ja. Es ist halt so, das ist jetzt übrigens auch so eine Sache, wo ich mich strafbar machen könnte mit wahrscheinlich. Ne? Wobei es ist nur Vandalismus, es ist keine Sachbeschädigung.
Wenn man es hat Sticker niemand gesagt, dass du irgendwo Sticker verklebt hättest. Ja, es sind zufällig in der Nähe von wo du wohnst, Sticker aufzufinden.
Ja, ich habe meine Nachbarin, ich nenne ihren Namen nicht, getroffen, die dann einfach mal sagte so, ey, bist du der Typ mit dem, bist du der Typ in dem roten Slip auf dieser Mülltonne? Also das war ihr Anfangssatz. Und ich habe natürlich ja gesagt. So, weil es stimmt halt. So, weil, also, ne, da, wo ich wohne hier in Eimsbüttel, da ist halt so ein Außenmülleimer, so ein großer Container. So, und da habe ich halt auch was dran geballert. Und sie hat mich wirklich anhand dessen erkannt. Einfach so. Sie dachte, sie hat wirklich an dieser Pixelfigur erkannt, dass ich das offenbar bin.
Das ist selbstverständlich, hallo?
Und sagte dann auch noch so, ja, ich so, wie hast du mich da erkannt? Auf dem Sticker oder wo hast du ihn gesehen? Sie so, ja, der hängt ja hier überall rum. Weil ich halt wirklich meine gesamte Nachbarschaft an mich zugekleistert habe. Ja, also es geht, ja, also Kudos an deine Pixelart. Also offenbar erkennen uns die Menschen einfach, obwohl du immer noch nicht meine Tätowierung jetzt da reingehauen hast, ne?
Ja, du hast mir letztens, hast du mir, als du mir das Foto von deiner neuen Lucha-Maske geschickt hast, da hast du die Arme genauso verschränkt und spannst deinen neuerlich tätowierten Arm in einer Form an, dass ich das gut jetzt nutzen kann als Vorlage. Du hast mir ja auch einfach kein Bild geschickt, anhand dessen ich dein Tattoo gut nachbilden kann.
Aber in groben Pixeln. Das Lucha-Bild ist die Perspektive im Prinzip. Ne?
Ja, genau, das passt. Ich musste halt nur um 90 Grad drehen.
Ja.
Ja, deswegen, das geht gut. Also das wird Einzug halten in der nächsten Edition, wenn ich das Cover mal wieder anfasse, ja.
Geil. Ja. Ey, wir müssen eben ein paar Dinge anfassen, so auch unsere Website, Alter. Boah. Da stehen noch Sachen über uns. Team, ja. Team Schwitzkasten, was ist da los?
Ja, ja.
Das fängt
ja
an bei
Kann man einfach wegnehmen, ehrlich gesagt. Ja. Interessiert eh keinen.
Ja, wobei, ich habe da ein Bild mit Toni Storm noch.
Das ist richtig.
Wo Toni Storm noch Mariah May war.
Wenn man so wäre. Technically hast du ein Bild mit Mariah Mays Vorgängerin.
Ja. Das ist so.
mit der, die ihr Gimmick etabliert hat. Ja.
Boah, ich gucke bald übrigens wieder AW wegen Adam Hangman Page. Der hat so einen kranken Charakter gerade etabliert. Ich habe nur ihn verfolgt bisher. Nichts mehr von AW mitbekommen seit Wochen. Aber immer nur Segmente von ihm. Leute schicken mir Videos mit Adam Page Content. Ja. So. Der ist gerade auf einem Run. Alter Schwede, der Charakter dreht so durch.
Das Shoutout, ist Next Level. Shoutout übrigens an... Und weil der Mail-Betreff enthielt, vielleicht ist mir diese Mail später wieder peinlich, sage ich deinen Namen nicht. Shoutout an, du weißt, wer du bist. Ein Hörer hat uns eine richtig tolle, wirklich sehr schöne, lange, ausführliche Mail mit seinen Gedanken zu einem unserer letzten Schwitzschnacks, wo es um AEW ging, geschickt und seine Perspektive so ein bisschen da reingeschrieben.
Shoutout Kev. Ja.
Jetzt droppst du den einfach doch, du Nutten. Okay. Ist in Ordnung. Ja. Voll, die ist super. Also voll schön, ne? Gedanken hat das auf jeden Fall ausgelöst dazu und die werden sicherlich irgendwie Einzug in diesen Podcast halten. Mhm. Macht das gerne. Beballert uns im Zweifelsfall auch irgendwie nicht öffentlich mit Sachen, wenn ihr einfach was loswerden wollt. Ja. Das war total, teilweise Kritik, teilweise aber auch einfach nur Einordnung aus seiner Perspektive, aber beides total wertschätzend und nett und cool. Habe ich richtig gerne gelesen. Ich fand's super interessant. Danke. So, geiler Typ.
Ich mag diesen Podcast hier auch so gerne, einfach weil wir halt eben nicht diese Assi-Motherfucker haben, die uns irgendwie mit Scheiße zuballern. So. Weißt du, es gibt, ohne Scheiß, muss man bei anderen Wrestling-Podcasts einfach gucken, die auch einfach wahrscheinlich größer sind und deswegen mehr Masse von Scheiße haben.
Ja, klar.
Was da für Kommentare manchmal unter irgendwelchen Release-Episode-Tweets sind oder sonst was oder so, ne? Irgendwelche haltlosen, polemischen, dummen Geschichten. So. Sowas haben wir nie. Wir haben nie Probleme mit irgendwelchen.
Doch.
Pissern, die uns komisch kommen, so, außer einer.
Selten, genau. Wir haben das selten. Es gibt, bei Spotify kann man neuerdings auch Kommentare unter jede Folge setzen. Bis vor einer Weile gab es da mal so ein Q&A-Feature, das man freischalten musste. Also übrigens, wenn ihr Sachen kommentieren wollt, könnt ihr bei Spotify jetzt auch neuerdings machen.
Mach ich.
Jemand hat auf unserer Road to WrestleMania so, als wir dann halt so nach diesem großen Ding, als The Rock quasi dann das Roman Reigns Match bekommen hat, als wir sagten so, nein Mann, das ist ein Angle, das ist ein Move, Cody wird das Match kriegen, hör auf so, und wir das kontrovers diskutiert haben so.
Das haben wir übrigens als einzige Menschen gesagt im Podcast
Business. Also ne, sofort und sehr ausführlich und sehr leidenschaftlich auch dafür plädiert so, hat er uns halt bei Spotify so einen Kommentar reingedrückt, den ich nie veröffentlicht habe, weil ich die Kommentare dort in der Regel nicht veröffentliche. Mhm. Aber alle lese und dir weitergebe. so, nee, was für ein Scheiß ihr labert, das Match The Rock und Roman Reigns, das ist offiziell und das findet natürlich statt. So, halt immer die Fresse, so ungefähr. Also auch wirklich so in dem Ton. Und als das Match dann irgendwann offiziell war, mit dass es dann halt eben doch Cody Roman war, also es war dann halt auch schon wirklich so, das hat ja ein bisschen gedauert, bis das sich so eingerenkt hat. So.
Klar,
das
ist eine Geschichte, die erzählt wird.
Genau, der hat dann irgendwann danach, als es so wirklich so richtig mäßig dann doch endgültig feststand, offensichtlich diesen Kommentar gelöscht, weil der ist weg. Und ich habe noch einen Screenshot davon, den habe ich dir damals geschickt.
Den hast du mir geschickt,
ich erinnere mich. Der Kommentar ist halt weg und ich habe ihn nicht gelöscht. So, also, ne? Ich habe ganz genau gesehen, was du gemacht hast, mein Lieber. Sorry, aber das Internet vergisst nicht.
Er merkt es nicht.
Entschuldigung, aber da habe ich mich wirklich sehr dreckig gefreut. Und da war so ganz selten mal mein Klugscheißer Mechanismus angeworfen und ich war so, tja.
Ja, aber sowas haben wir in der Regel nicht und das da stimmt. Bin ich so dankbar für, weil wir haben wirklich eine geile Kommunikationskultur unter unseren HörerInnen. So.
Das stimmt.
Das ist schön, auch einfach so die DMs, die da mal kommen und sowas. Jetzt connecten wir auch immer mehr noch so, wir sehen uns, also viele von euch sehen wir jetzt live in Berlin, Bash in Berlin.
im August. Und so, das ist schön. Ja, wir überlegen gerade schon auf so ein bisschen lose herum, was wir zum 7-Jährigen machen, ob man da auch nochmal sowas Face-to-Face-mäßiges macht und so. Also es ist einfach eine schöne Community und eine sehr wertschätzende. Und das ist halt viel wert, weil das ist nicht selbstverständlich. Für uns ist das selbstverständlich irgendwie so, aber wenn man mal zu anderen rüberguckt und sowas, ist es nicht. Es gibt so viele Assis da draußen, gerade im Internet und so. Und wir bewegen uns ja auch im Internet auf einer kleineren Ebene, weil wir zum Beispiel kein YouTube machen und so, das ist auch nochmal ein anderer Shit. Ja. Aber auf der Ebene, wo wir uns bewegen, da passiert auch schon so viel Müll eigentlich und so. Und das ist bei uns einfach nicht der Fall.
Vieles davon ist ja auch eine bewusste Entscheidung, ne? Also wir biedern uns ja relativ bewusst nicht mit irgendwelchem reißerischen Kack an Reichweiten an oder so. Und das ich will damit auch anderen nicht unterstellen, dass sie das tun, aber um die Ecke tue ich das doch. wir setzen halt nicht auf, oh, jetzt, wir müssen das alles covern, immer dann und immer zeitig und so, weil sonst wachsen wir nicht, sonst sind wir nicht relevant, sondern ey, wir machen halt unser Ding, wie wir lustig sind.
Ja.
Und du hast recht, seit Iona kein Twitter mehr nutzt, ist das wirklich sehr kuschelig geworden.
Stimmt. Ja, so mehrere, mir fallen so 3 Leute ein, nicht nur Iona, also schon so 3 Leute, die so weg sind, die immer so ein bisschen mehr polarisiert haben und mehr ein bisschen Ärger gemacht haben, die aber dann auch einfach weggefallen sind irgendwann.
Ja.
So, also irgendwann lässt, ja genau, also die nervigen Leute lassen, das sind keine nervigen Leute, die 3, die ich jetzt meine, aber ja, die sind dann, ja, keine Ahnung.
Ich vermisse die manchmal.
Doch, ne?
Wirklich.
Ja. Ein bisschen.
Spätestens bei den Fragen wird es mir dann halt wieder auffallen, muss ich sagen. Aber okay, wo du gerade bei polarisiert warst, können wir ja zurück zu Dominic Mysterio und
Raw kommen. Wer hat seinen Pöler rasiert? Ja.
Wissen wir nicht.
Alter, wir haben mega lange über irgendwas anderes als Wrestling gerade geredet.
Das ist ein Schwitzschnack, was willst du machen? Wer will uns aufhalten?
Ja, stimmt.
Irgendjemand mit seinem Kommentar? Sicher nicht.
Ja, guck mal Spotify morgen.
Ja. Das stimmt gar nicht, das hat alles nichts mit Rache zu tun. Ihr werdet sehen, Drew McIntyre und CM Punk machen Tag-Team.
Gegen Dominik und Rey Mysterio. Ja. Mhm. Ja, genau. Okay, gut.
Ich würde so witzig finden, wenn Rey Mysterio irgendwann seine Maske abnimmt oder zumindest oben aufschneidet und er graue Haare hat und als Grey Mysterio weitermacht. So, das war der Break, mit dem wir zu anderen Themen kommen können. Habe ich das gerade wirklich gesagt? Ich glaube, ich will das rausschneiden. Naja, egal.
Du schneidest es eh nicht raus. Du musst irgendwo 2 Stunden in diesen Podcast gehen und dann, und dann mal.
Das stimmt.
Ja. Digga. Okay.
Okay, also wir haben. Die Blutfäden haben wir jetzt drin, ne?
Genau, die Rache ist drin, Judgment Day ist drin, Ripley ist zurück. Was ist noch passiert?
Blutfäde habe ich schon gesagt. Blut. Ja. Englisch Blood.
Ja.
War auch bei Money in the Bank. Bloodline.
Ja, haben, wie wir es gesagt haben, gewonnen.
Ja.
Ja, was wichtig war.
Ja.
Stimmt, Money in the Bank haben wir auch noch so ein bisschen.
Ja, also wir haben jetzt halt die Smackdown natürlich nach Money in the Bank noch nicht drin. Die kommt von jetzt angesprochen, aus dem Zwielicht irgendwann um 22:30. Dieser fette Regenguss kam auch nicht, ne? Das waren ein paar Tropfen nur. Egal.
Die Smackdown kommt um 22:30,
Alter? Nein, Entschuldigung. Mittwoch, was? Also an diesem Mittwoch, der jetzt ist, um 22:30, haben wir natürlich die Smackdown nach Money in the Bank noch nicht gesehen. Die kommt erst übermorgen.
Ich hatte gerade Angst, dass schon Freitag ist, um Himmel.
Das wäre krass, wenn wir so lange gelabert hätten über Rache und
2 Tage über Rache geredet.
Spotify-Kommentare. Deswegen wissen wir noch nicht, was nach dem ersten Sieg der neu formierten Bloodline noch so kommen wird. Aber es gab ihn. Also es ist so, Solo Sikoa ist letztendlich mit Jacob Fatu und Tama Tonga angetreten.
Ja.
Tongaloa war nur Bystander mit gelegentlichem Eingreifen. Und die 3 haben einfach gemeinschaftlich 3 der großen Namen bei SmackDown besiegt.
Ja.
Randy Orton, Kevin Owens und gepinnt wurde von Solo Sikoa, der amtierende Titelträger und Roman Reigns Endthroner, Koderich Rotz,
ey. Ich hab's gecallt, wenn Sikoa drin ist, müsste er eigentlich Rhodes pinnen, weil dann kann man auch ein SummerSlam-Match machen um den Titel.
Yes.
Ich denke mal, darauf läuft es hinaus. Hm. So jetzt. Aber ja, es ist schon geil und es war wichtig, um diese neue Bloodline zu etablieren, auch hierarchisch so auf den Plan zu bringen. Die haben es geschafft, so, ne? Jacob Fatu war jetzt auf jeden Fall das Zünglein an der Waage auch irgendwo. Heftiger Motherfucker, so. Wir haben in der Preview zu Money in the Bank sehr viel über Bloodline geredet. Hört euch die gerne an. Da müssen wir es hier nicht wiederholen. Preview könnt ihr euch wirklich, falls ihr die nicht gehört habt, hört sie wirklich einfach an noch, weil ja, da reden wir auch viel Meta und so, unter anderem über die neue Bloodline.
Da ist viel Perspektive drin, das stimmt.
Die uns sehr viel, die uns sehr gut gefällt auch. Ja, Mann, ey.
Wie fandst du das Match? Also jetzt so, wie fandst du dieses Debüt der neuen Bloodline? Jetzt mal ganz ehrlich.
Es war ein zähes Main Event, aber ich glaube, es sollte ein zähes Main Event sein. So, es war kein hochklassiges, technisch anspruchsvolles Wrestling-Match oder so. Das war wirklich einfach ein brutaler, stumpfer Brawl zum Teil. So.
Ja.
Da war wenig Finesse drin, aber es ging einfach darum, diese Bloodline auf den Plan zu rufen, zu zeigen, dass die nicht einfach für Kleinscheiß da sind und dass die auch was reißen können. Und weiterhin das, was wir auch wirklich in der Preview herausgestellt haben, was mir besonders wichtig ist, und das kann ich auch nochmal wiederholen, eben zu zeigen und auch nochmal wirklich klarzustellen, dass diese Bloodline nicht dafür da ist, um cool zu sein. Diese Bloodline ist nur dafür da, um gehasst zu werden und um Roman Reigns Chance zu forcieren, nämlich We Want Roman. So, dafür ist Solo Sikoa und seine Hundecrew da. So, die wollen halt einfach gehasst werden, die wollen scheiße sein. So, das ist eine richtige pure Heel-Crew.
Ja.
Und das haben die mit Bravour gemacht bisher. Und selbst, auch in diesem Match.
Ja. Definitiv. Selbst der durchaus seit seiner Ankunft sensationalisierte Jacob Fatu hat einen Teufel getan, irgendwas zu machen, das man jetzt so wirklich nachhaltig cool finden sollte.
Der Whisper in the Wind war mir schon fast zu viel vor diesem Hintergrund.
Der hat aber der hat das, was er kann, schon gezeigt, aber immer unter dem, also wirklich so, ich will nicht sagen mit angezogener Handbremse, sondern immer unter der Prämisse von, ich mache alles, was dazu beiträgt, dass ich halt einfach wie ein kranker Freak wirke. Der Whisper in the Wind zum Beispiel ist halt einfach unnötig drüber, so. Den muss er nicht machen. Und das unterscheidet ihn dann halt von zum Beispiel Tama Tonga oder so, der super schmucklos einfach draufkloppt.
Ja.
So, Jacob Fatu hat halt dieses Wilde mit drin, das einerseits eine extra Gefahr ausstrahlt, weil er eben nochmal einfach mehr Anlauf nimmt von weiter oben und so weiter und so fort, aber halt auch immer so ein Risikofaktor mit drin hat. Das finde ich gut und ich finde es gut erzählt, aber das ist halt nicht flashy im Sinne von, Leute sollen dann cool machen, sondern Leute sollen halt so sein, oh fuck. Shit.
Ja.
So.
Ja.
Das kriegen sie gut hin.
Ja, schön gesagt. Das kriegen sie gut hin. Da ist Solo Sikoa perfekt für, mit allen seinen Limitierungen, die er hat.
Ja.
Ja, perfekt. Also Bloodline macht das, was sie machen sollen, was deren Auftrag ist, einfach gerade sensationell. So. Und es ist nach wie vor die A-Story für mich. Habe ich schon ein Plädoyer für gehalten in der Preview.
Ja.
Mit der Menschenmasse, die da reingelegt wird und das mit dem Investment und so. Das ist die A-Story, ob man will oder nicht. So, ne? Und ich sage ganz bewusst, ob man will oder nicht. So. Und der Benefit ist dann halt wirklich, dass irgendwann Roman Reigns zurückkommt und vielleicht mit den Usos zusammen gegen diese Leute fädet. So.
Es ist ein gefährliches Spiel, ne? Es ist schon ein gefährliches Spiel, weil du halt mit der neuen Bloodline immer auf der Schwelle zu Go-Away-Heat zu tanzen drohst. Dass Leute halt sagen, nee, ich finde es so kacke, dass ich abschalte. So, und dafür ist das ganz Wichtige, was du auch direkt eingangs gesagt hast, das, worauf sie einzahlen, ist ultimativ immer die Emotionalisierung in Richtung Roman Reigns. Sie werden das immer wieder adressieren müssen. Und dafür hat Solo Sikoa nicht einfach nur gesagt, ich übernehme das jetzt, sondern er hat halt sich erdreistet, den Namen und Titel Tribal Chief, den Roman Reigns etabliert hat, mit allem, was dazugehört, zu nehmen, damit man das nicht vergisst, dass das dahinter klemmt. So, das ist das Wichtige an dem Narrativ.
Total richtig, ja. Wichtig, dass du sagst. Ja, genau. Man muss Roman Reigns dafür einfach wirklich immer im Hinterkopf behalten, so, dass das funktioniert, dass die heiß bleiben. Und natürlich auf der anderen Seite hat man dann auch entsprechende Faces, die man immer sehen will.
Ja.
Also, ne, wenn du mit die drei beliebtesten, ja, oder sind einfach die drei beliebtesten Faces bei SmackDown, den gegenüberstellst, so, ja, die auch wunderbar funktionieren. Also das Publikum mag die ja alle sehr weiterhin, so, ne?
Ja.
Dann schaltest du natürlich auch nicht ab, weil du schaltest nicht weg, wenn da ein Randy Orton oder ein Cody Rhodes ist oder so.
Das ist wichtig, dafür brauchen die aber genau solche Gegner halt, ne?
Ja.
Deswegen ist gut, dass die sich nicht irgendwie mit, keine Ahnung, ey, Street Profits rumkloppen oder so. Ja, ist ja wirklich so.
Ganz wichtig, ne? Ganz wichtig. Ganz wichtig, ja. Und was fahrt ihr Pisser jetzt an so her mit euren scheiß Fahrrädern?
Fahrradgang oder was seid ihr?
Meine Fresse, ey. Ja.
Das ist halt krass. Auch hier fällt mir wieder ein gemeinsames Muster auf. Also diese Triple H-Ära, wie jede Ära im Wrestling, wie jede Brand, wie jede Promotion, hat ja so ihre Muster, auf die sie zurückgreift. So, mhm. ist ja, ne? Nichts wird, im Jahr 2024 wird nichts mehr neu erfunden. So, wir kriegen immer nur neue Anstriche von Sachen, die schon mal funktioniert haben. Und das ist auch total in Ordnung.
Baggy so. Jeans sind zurück. Ja.
Zum Beispiel. und das gilt auch im Wrestling. So, Innovation ist immer das Spiel mit Dingen, die schon mal da waren. Auch Innovation braucht Zutaten.
Ja.
So.
Jeans.
Und in dieser Triple H-Ära werden so ein paar Dinge, die er gerne nutzt oder die in der Kreativabteilung von WWE genutzt werden, sehr gut erkennbar. Rache war jetzt das eine, was wir gesagt haben. Und das andere ist tatsächlich, wie nenne ich das? Ich mache jetzt mal einen ganz großen Begriff dafür auf, Sehnsucht. Leute, die nicht da sind, sollen herbeigesehnt werden. Mhm. Das war mit Rhea Ripley so.
Mhm.
Die war dauerhaft Thema durch Liv Morgan über eine inzwischen, April, Mai, Juni, Juli, mehr als 3 Monate dauernde Abwesenheit.
Mhm.
Roman Reigns the same halt so, ne? Der ist dauernd Thema, ohne da zu sein und ohne dass überhaupt klar ist, ob und wann der zurückkommt. Bei Rhea Ripley war relativ klar, das ist ein Verletzungsding. Bei Roman Reigns ist einfach nur, es ist nur die Story.
Ja.
So. Und diese Art, die Früchte, die man gepflanzt hat, zu ernten, die ist groß. Wirklich, das ist nichts anderes als das. Das ist ein damit arbeiten, was du aufgebaut hast, selbst wenn du halt einfach die Person nicht hast.
Ja.
So einfach damit, dass du weißt, du hast eine Beziehung zwischen dieser Figur, diesem Charakter, seiner Geschichte, ihrer Geschichte, im Fall von Rhea Ripley, und dem Publikum aufgebaut und Leute wollen, dass das weitergeht. Und wir geben ihnen die Andeutung davon, dass es weitergehen kann. So. Das ist so geil. Darin zeigt sich Investment halt einfach richtig krass.
Das
so.
Gefällt mir sehr, sehr, was du da sagst. Ja, Sehnsucht. Ja, voll. Ey, es ist mega gut. Das ist mega gut. Genau, und das Roman Reigns und Rhea Ripley, ne? Das sind die größten Stars, die gebaut wurden, so die letzten Jahre, ja. Mit Cody Rhodes zusammen. So, ne? Also vor Cody, so nach dem Motto.
Ja.
Wurden halt diese beiden so gebaut, so, ne? Und sind halt wirklich so heftig einfach.
Ja.
Genau, natürlich hast du eine Sehnsucht. Dass man das ist ein heftig moderner und krasser Umgang mit Verletzungen dann auch oder so. Ne? Gut, bei Reigns jetzt nicht, aber bei Ripley und so. Wenn sich Leute verletzen, aber irgendwie geil gebaut wurden, dann arbeitet man einfach weiter damit. CM Punk so. Ja. Gut, der wurde jetzt nicht aufgebaut die letzten Jahre, der war nicht da. Aber trotzdem, auch den hat man benutzt in seiner Verletzungsphase,
stimmt,
um was damit zu machen. So.
Stimmt, ja.
Also das sind, ja, das ist genial.
Das
ja.
ist Long-Term Cliffhanging. Ist ja, ja wirklich so, ne? Also dieser typische WWE-Cliffhanger vom Ende der Episode bis zum Beginn der nächsten Episode, das ist halt das eine. Aber der hier reicht halt viel weiter, ne? Man ist halt einfach bei jedem PLE so, kommt jetzt Rhea Ripley zurück, kommt jetzt so, oder bei der Raw After. Das ist schon geil. Das finde ich halt tatsächlich geil, diese Spannung von. Also und die bauscht sich ja auch weiter auf. Es wird ja weiter auf den Stapel von Dingen geworfen, auf die zum Beispiel ein zurückkehrender Roman Reigns jetzt reagieren kann, wenn der irgendwann wieder auftaucht. Und man stellt sich die Frage, was stellt man dem dann gegenüber? So,
ja.
Und malt sich seine Bilder. Ne? Man baut seine Erwartungen.
Ja.
So.
Stimmt.
Hoffnungen, Sehnsüchte, wie gesagt. Und bei Rhea Ripley, same thing. Die hat drei Anknüpfungspunkte, drei, also habe ich ja vorhin gesagt, vor einer Stunde oder so, Dinge, die sie jetzt erstmal aufräumen kann. Was davon wird sie sich wie vorknüpfen? So? Ja. Wie stehen, keine Ahnung, JD McDonagh und Finn Balor da, so vor allem Finn Balor, der gerne mal lüstern zu Liv Morgan mit rübergeguckt hat. So. Ja. Wie steht Damian Priest da? Ist der tatsächlich vielleicht viel enger inzwischen mit Rhea Ripley, als beispielsweise der verkackende Dom es jetzt ist? Mhm. Und so weiter und so fort. Das ist schon geil. Das ist schon wirklich schön und gut gemacht.
Deswegen, Charakter bauen im Wrestling ist einfach das Wichtigste.
Ja.
Es ist das Wichtigste.
Im Entertainment generell.
Mann, ja, du musst emotionale Bindung haben. Und emotionale Bindung hast du halt, wenn du Charaktere hast, zu denen du anschließen kannst. So.
Jo.
Das ist einfach der Shit und es kann nicht jeder mit jedem oder jeder connecten, so, ne? Aber deswegen hast du ja auch gerade bei WWE eine wahnsinnige Bandbreite von Leuten.
Ja.
Du hast so stumpfe, oberflächliche Charaktere wie LA Knight und Jey Uso. Jey Uso neuerdings.
Ja.
Habe ich kritisch mich zu geäußert in der Preview.
Korrekt.
Du hast aber auch so tiefe Personen einfach dann da, wie halt eben so ein. Ja, auch so ein Seth Rollins oder so gehört ja schon auch dazu mit seiner Historie. Also Leute, die einfach Historie haben, so, ne? Ja, ja. Einfach über lange Zeit gebaut wurden, so. Oder halt eben Rhea Ripley, so, ne? Die einfach, auch so viel gemacht hat. So eine Reflexionsfläche ist auch so für, ja, eben auch für Sehnsüchte und so. Das meine ich nicht mal anzüglich. Hey. Also stark. Also da hat man schon was gemacht und deswegen kann man auch Verletzungen gut verkraften, man kann Ausfälle und Urlaube gut verkraften. Das ist generell ein moderner Take, wenn man Richtung Arbeitswelt guckt, weil safe, so kann man vielleicht auch mal im Wrestling und in diesem Hochleistungssportbereich auch mal ein paar Leute rausnehmen.
Ja.
So irgendwie, ja. Chad Gable hat jetzt noch gesagt, dass er Urlaub will zu Adam Pearce. Ja, Mann. Also ey, man macht schon vieles richtig, gerade bei WWE.
Aha.
Vielen Ebenen.
Das stimmt. Ja. Und es ist halt dann dadurch eben mehr als dieses geil Rhea Ripley wiederzusehen, sondern es ist drei Anschlussfragen mindestens direkt so.
Genau.
Ne? Das ist geil.
So. Ja.
Und dabei ist halt einfach wirklich so das nächste Rhea Ripley Match, das ich zu sehen bekomme, das steht so ein bisschen hinten an. Ich habe noch ganz andere Interessen, die mich gerade jucken daran, ja, so, die meine Beziehung zu Rhea Ripley betreffen.
Ja.
Die ich dann wiederum in einem Match kulminieren sehen will. So, Rhea Ripley gegen Dominic Mysterio. No holds barred. Submission Match. Zwinker, zwinker.
Aha. Ja, mein Wrestling kriege ich in der Midcard. Mein Wrestling kriege ich, wenn ich so ein Match gerade mit, wie jetzt bei Raw, zwischen Bron Breakker und Ilya Dragunov kriege. So, das ist mein Wrestling. So,
Ilya, weißt du? Ey.
Ja.
Boah.
Mich fliegen hier Dinge an mittlerweile. Also das ist man kriegt ja sein Wrestling trotzdem in diesen Shows. So,
klar.
Ne? Nur das, wo ich emotional aufbaue und wo dann wrestlerisch was kulminiert, so, ne? Und dadurch Gewicht hat bei PLEs, das sind halt die großen Stories, die mich fangen. So. Das Wochenshow-Wrestling, so klar, das kriegt man ja auch. Man hat ja immer so zwei, drei geile Matches in jeder Raw.
Safe, ja. Wobei so ein Ilya, der nimmt ja auch was daraus wiederum mit, ne? Der positioniert sich ja auch in der ganzen Nummer und so.
Das ist nur brotlos, das ist halt, ja, genau.
Das ist klar im Kleinen, aber das auch da passiert was. Ilya, ey. So, Alter, was der abliefert Woche für Woche, meine Fresse.
Ja, ist wirklich irre, Mann.
Geiler Typ.
Ist wirklich irre.
Geiler Typ.
Was blitzt hier immer so? Ist das ein Gewitter in der Nähe? Also du siehst das auch, oder? Auf der Straße? Oder habe ich irgendwelche komischen Lichtanfälle?
Ich sehe das auch. Das Donnern scheint halt einfach sehr leise und sehr weit weg zu sein.
Aber ey,
wir überlabern es halt, ne? Das könnte auch sein.
Wir überlabern das. Seit wir uns unter das Carport gesetzt haben, wie so fucking Redneck-Wichser, regnet es aber auch nicht mehr, oder?
Na, es hat so kurz zwischendurch, ist einmal doller geworden, aber dann hat es auch wieder aufgehört.
Okay.
Es ist wirklich das Redneckste, was wir jemals in diesem Podcast gemacht haben, uns hier einfach so in diese fucking Auffahrt zu setzen.
Ja.
Naja. So.
Yo.
Dings.
Cena.
Stimmt, fuck, das sorry, haben wir auch noch. Sorry,
jetzt in dieser Sekunde an und ich hatte Angst, dass wir es vergessen.
Nein, du hast ja recht, Jonathan Zehner.
Ja, Jonathan Zehner ist zurück, weil er geht.
Ja.
Er hat bei Money in the Bank seine Abschiedstour angekündigt.
Yes.
Die geht jetzt ein bisschen. Ja. Aber John Cena, ja, wird gehen. Hat ein offizielles Retirement-Tour-Shirt.
Ja.
Und sucht sich jetzt noch ein paar Gegner und macht eine Retirement-Tour. Was gibt dir das?
Ich finde es schön. Ich habe mir die Post-Money-in-the-Bank-Pressekonferenz noch angeguckt. John Cena auf Pressekonferenzen immer gut. Mhm. Da hat er das noch ein bisschen konkretisiert, weil im Ring, finde ich, hat er das nicht besonders gut erklärt. Beziehungsweise in der Pressekonferenz hat er einfach was anderes gesagt oder, naja, er hat es zumindest überhaupt clarified. Also, im Ring sagte er noch, er tritt seine Abschiedstour an, das nächste WrestleMania wird sein letztes WrestleMania sein. Mhm. Und das fand ich dann so, das ist ein komisches, offenes Ende, weil er damit halt nicht gesagt hat, er wird sein letztes Match bei WrestleMania haben und dem ist auch nicht so. Er hat das in der Pressekonferenz konkretisiert. Es ist so, dass er 2025 seine Karriere beenden wird und sie einen Ganzjahresplan über 30 bis 40 Auftritte haben.
What?
So.
Das ist viel.
Ja, und WrestleMania ist eben nicht sein letztes Match. Er hat zum Beispiel über Money in the Bank auch noch gesprochen als Möglichkeit für ihn. So, weil, was für John Cena auch tatsächlich noch auf dem Tableau steht, darf man auch nicht vergessen, Jackie Redman, Big E und Wade Barrett haben das dann im Talk nach der Pressekonferenz eben auch noch kurz angesprochen. Er könnte halt der alleinige Titelrekordhalter werden, wenn er Ric Flair überholt und wenn er noch einmal einen World Title gewinnt. So, ne? Stehen beide bei 16 von WWE anerkannten Titelgewinnen, muss man ja sagen.
Ja, was ein bisschen weird ist bei Flair.
Genau.
Das sind so komische, ja, egal, genau. NWA so. Und so.
Genau, je nach Zählungen kannst du bei Flair auch noch mehr draus machen und so.
Ja,
dies, das. Aber ist ja auch egal, weil das ist so, das ist das. Und dabei ging es um 2025, denn im Moment hat auch John Cena gesagt, er ist jetzt halt einmal kurz da und der dreht aber im Anschluss und jetzt gerade auch direkt für irgendeine Serie, deren Namen ich vergessen habe, gerade die zweite Staffel und so, deswegen er war nur kurz so, hat halt frei bekommen für das Money in the Bank Wochenende, um das anzukündigen. Mhm. Und so wie es aussieht, so wie ich das auch verstanden habe, ist es halt mehr oder weniger ein Zugpferd-Deal für die Netflix-Nummer, ne?
Ah, okay.
So, weil er das auch mehrfach adressiert hat, so, ey, dieser Move zu Netflix, das ist ein großes Ding und so.
Stimmt.
Und ich habe diese Idee gepitcht an WWE und sie haben halt jetzt mir das angeboten, das zu machen, so. Und es scheint halt wirklich das Argument zu sein für WWE on Netflix. Hier seht ihr die große John Cena-Abschiedstour.
Die cleveren Wichser.
Ja.
Die Bastarde. Geil. Ja, sollen sie machen, mein Gott. Hey, Mann, das John Cena ist einer der größten aller Zeiten. In vielen Augen der größte aller Zeiten. Mach's. Ja. Nimmt alles mit, was ihr könnt.
Voll.
So, macht Spaß. Ich sehe Cena immer gerne.
Zu Recht.
Rein. Ja.
Ja. Genau, und er hat da dann auch, wurde er natürlich drauf angesprochen, wen willst du jetzt noch, gegen wen willst du noch antreten und so und dies, das. Und dann hat er halt gesagt, so, ey, ich mache jetzt hier die Matches nicht. Ich habe gar keine Ansprüche oder so. Hm. Mal gucken, was kommt. Finde ich aber auch gut, weil es viel zu lange im Voraus, um jetzt Name zu droppen.
Ja.
Und er hat auch gesagt, ich will mir jetzt nicht irgendwie Leute handpicken, ich will noch mal ein paar Stories erzählen. So.
Geil.
Finde ich aber gut. Also so richtig so sich in den Dienst des Ganzen stellen, hat er halt gesagt, so, ey, ich will noch mal helfen, was zu machen. So. Und ich mache das dann in dem Rahmen und wir können da vielleicht noch mal was Cooles erzählen. Und dann einer meiner Lieblingsmomente, neben 700 Mal, als er gesagt hat, will noch jemand eine Frage, als er schon zum dritten Mal abgebunden werden sollte, jemand hat ihn gefragt, ob er nochmal freestylen würde. Seine Antwort war, I'm 47, man.
Ja. Geil.
Ja. John Cena ist ein guter Dude.
Voll, Mann. Christy Mastodon Punk hat schon gesagt, dass er Bock hätte.
Ja.
Bei Raw.
Zu Recht.
Ja. Also.
Das fand ich auch geil, tatsächlich. Mhm. Ich find es auch genau richtig, dass jetzt Leute anfangen, nochmal nach einem Match gegen John Cena zu fragen.
Voll.
So. Weil das war auch das, was er gesagt hat. Ne? Er findet es cool, dass er jetzt sagen kann, hey, solange ich noch kann, so, ich will das nicht ewig machen, danach mache ich auch kein Match mehr, das ist keine Pseudo-Rücktrittsnummer, sondern ich mache das jetzt noch einmal und danach ist Sense, so. Mhm. I'm done, hat er gesagt, so. Ja. Er bleibt in der Extended WWE-Family und so, aber er nimmt danach auch keine Bumps, er fliegt auch nicht mal durch den Tisch, er macht auch keinen Guest-Referee, so, Wrestling is done danach, so.
Ja.
Und ich find's genau richtig, dass jetzt Leute sagen können, ich will nochmal John Cena sehen, so, weil es ist ja auch ein Grund, dir Netflix zu holen, das ist ein Grund, nochmal zu einem Event zu gehen, wo er angekündigt ist, so. Er meinte halt, er will Leuten die Gelegenheit geben, wenn sie das nochmal irgendwie machen wollen, dass sie das halt einfach können, weil sie wissen, es wird das letzte Mal sein, dass sie das können.
Ja.
So, das ist schön, das ist, also wirklich, ich finde es eine coole Art, damit abzuschließen.
Ist
so.
Ist es, ja. Ja, cool, haben wir auch noch jetzt.
Mag ich. Jonathan Zehner. Ich wollte eigentlich mit dir über Stephanie Tritten sprechen. Tiffany Stratton.
Ja.
Sie ist jetzt halt alleinige Kofferträgerin. So.
Ja.
Es gibt kein Männer-Money in the Bank-Koffer. Das heißt, sie ist the center of the universe, ja, wenn es um Koffer geht. So. Ja. Was macht es mit dir, dass sie gewonnen hat und ich richtig getippt habe?
Ey, letzteres scheiße, ersteres richtig geil. Also wirklich. Ja, ich habe ja auch gesagt, so, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn sie das holt. So, Green hätte ich lustig gefunden, aber da ist jetzt der alleinige Koffer ist so, ist das schon richtig, dass da auch was Ernsthaftes hinter ist, weil Tiffany Stratton wird Champ werden. Chelsea Green wäre das wahrscheinlich nicht geworden.
True.
So, ne? Und Mann, Stratton ist so gut und die Leute wollen sie, sie weiß genau, wer sie ist. Das macht mega Spaß. So, ich will, dass der Koffer Pailletten trägt. Ich will, dass der eine Fellstola bekommt. Ich will diesen Koffer wirklich mutiert haben. So, und dann, oh Gott, dann soll sie das richtig auskosten. So, die soll das über ein halbes Jahr mindestens ziehen, vielleicht sogar bis Mania.
Ja.
So, und dann hat sie die ganze Zeit etwas, kann weiter cool sein, kann ihr Ding machen, ihren Charakter weiter etablieren. Perfekte Kofferträgerin, Punkt.
Ja, sehe ich auch so. Also wirklich, die braucht nicht mal, also auch für ihr Selbstverständnis, ne, braucht sie nicht mal den Titel. Der Koffer reicht ihr ja erstmal dafür. Der garantiert ihr ja, ja, Aufmerksamkeit, ohne dass sie auf die Probe gestellt genau werden kann dafür. Es ist perfekt für sie. Ja. So. Ohne dass sie halt sich irgendwann in Damien Priests Schuhen wiederfindet und so irgendwem was beweisen muss. Ne?
Ja.
Solange sie den Koffer hat, ist die Aufmerksamkeit sicher. So, das ist tatsächlich die perfekte Person dafür. Und sie hat auf der Pressekonferenz gesagt, der erste Punkt auf ihrer Agenda ist, dem Koffer erstmal ein Makeover zu geben. Also du bist auch genau, ja, richtig geil damit unterwegs. So.
Ja. Ja.
Pink soll er werden, hat sie schon mal gesagt.
Natürlich.
Alles Weitere könnt ihr dann ja gemeinsam besprechen.
Natürlich. Ich werde wahrscheinlich heute Abend noch anrufen. Ja.
Ja.
Wenn ich das Gewitter überlebe. Es, rund um uns herum ist auf jeden Fall Donner und Blitz. Donner höre ich weniger, Blitz sehe ich.
Ja, es ist aber ein, also ich finde, es hat was, ich mag Gewitter sehr.
Ich auch, ich finde das geil, ja, ja.
Schön irgendwie, weiß ich nicht, hat mich schon immer fasziniert, es ist eine schöne Form der Naturgewalt, die sich einfach so entfaltet.
Also gerade die Sommergewitter, so, ne, seit ich jetzt, ja, im fünften Stock Altbau wohne und echt hoch bin und einfach überall in alle Richtungen sehen kann von Hamburg, das ist so bemerkenswert, was da los ist zum Teil.
Oh ja.
Letztens auch, als tagsüber irgendwann so abging, vor 2 Wochen oder so.
Ja, da war ich auf Sardinien. So,
ach ja, ja, okay. Ja. Ey, es ging so ab hier. Ja. Mein Internet ist teilweise ausgefallen einfach.
Krass.
Also richtig heftig.
Krass. Meiner Schwester ist mal eine Festplatte abgeraucht bei einem Gewitter. Also nicht, weil bei uns irgendwo der Blitz eingeschlagen ist, sondern einfach so, mein Vater hat mir das irgendwie erklärt, der ist Elektriker.
Ja.
Das hat tatsächlich etwas mit halt dieser plötzlichen irgendwas, Energie und so zu tun, dass das passieren kann.
Ohne dass da ein fucking Blitz reingeht, einfach so?
Naja, also dass irgendwo sozusagen, ne? Keine Ahnung, wie das funktioniert.
Ja, okay, müssen wir deinen Vater,
aber, genau,
so, können wir, aber deinen Vater zuschalten. Will,
also ich meine, es ist tatsächlich nicht unweit von uns so irgendwas eingeschlagen, so. Mhm. Ja,
ah, okay, es war schon. Okay.
Breitet sich aus. Ja, ja, schon. So, und das war nicht, halt dann.
Eine Festplatte ist kein Tzatziki oder Joghurt oder so,
nein,
was dann einfach auch durch Elektronenscheiße und so irgendwie schlecht wird oder so dann.
Okay. Nee, seitdem bin ich halt hochgradig paranoid, wenn es gewittert und nehme halt immer meine Rechner mindestens vom Strom und lasse sie nur noch auf Akku laufen oder mache sie halt ganz aus.
Ja, ja, krass. Ja. Paranoider Bastard.
Ja. Paranoider Bastard, genau.
Ja. Ja, aber was meinst du? Also ich weiß nicht, ich würde gleich, glaube ich, mal aufbrechen hier, oder? Wir haben jetzt 11.
Ja. Ich überlege gerade, haben
bin
wir
noch trocken?
Gibt es noch irgendwas Wichtiges, was wir vergessen haben? Haben wir irgendein Match geskippt? So? Also Sami Zayn hat verteidigt gegen Bron Breakker.
Ja.
Bron Breakker kam nochmal raus, dann bei Raw. Hat Sami Zayn getötet.
Jo. Stumpf.
Jo.
Alles. Stumpf und richtig.
Schöner Klassiker eigentlich, ne?
Ja, ja.
Beim PLE, beim ersten Match, Sami Zayn noch gewinnen lassen und dann möglicherweise den Titelwechsel doch noch nachziehen dann einfach.
Ja.
Denkbar.
Kann man machen, ja.
Bron Breakker aber jetzt auch Full Heel. Ne? Also das kann man noch feststellen, während vorher, vor dem Match gegen Sami Zayn, so man schon noch gerne mitgenommen hat, dass die Leute mitbellen, wenn er rauskommt.
Mhm.
Der geht jetzt Full Heel und scheißt darauf, ob Leute das cool finden, was er macht.
Hoffe ich, ja.
Ja, gut so.
Man könnte zu Money in the Bank noch erwähnen, dass Tangaloa es wirklich geschafft hat, einen Low Blow zu versauen.
Das ist bemerkenswerte Leistung.
Er ist halt wirklich nicht die Eier von Owens getroffen, sondern den Kopf seines Bruders.
Ja.
Während er einen Lowblow fabrizierte. Ist schon wirklich lustiger Botch.
Während jemand halt in letztendlich, war es ein Pedigree? oder so. Also jemand, auf jeden Fall, während jemand anders den Kopf von deinem Teammate. Piledriver
von Owens, ja, eigentlich, stimmt. Ansatz zumindest.
Ja, also während jemand den Kopf von deinem Teammate zwischen den Beinen hat, ist einfach der dümmste Zeitpunkt für einen Low Blow.
Ja.
Ist einfach so.
Richtig
dumm. Mach dann einen Arschtritt. So, ganz und ehrlich.
Anderer Botch bei Money in the Bank war halt der Kickout von Damian Priest, der nicht stattfand. Da haben wir auch noch gar nicht drüber geredet.
Stimmt.
Damian Priest, man munkelt, so in Nachberichten habe ich mich informiert, man munkelt, dass Damian Priest kurzzeitig mal einen Blackout hatte. Also, dass der irgendwie komisch gelandet ist, oder so, mal kurz out war. Ja. So, weil der Ref hat halt einfach gecountet, kurz bevor Drew McIntyre reinkam. Nee, nicht Drew McIntyre. Doch Drew McIntyre reinkam.
Ja.
Und Damian Priest hat halt die Hand nicht gehoben. Und der Ref hat einfach den Count abgebrochen nach zwei.
Ich schätze, dass, also ist eine legitime Erklärung. Ich schätze, die Erklärung sollte eigentlich sein, dass Drew McIntyres Musik zu spät abgespielt wurde. Dass noch vor dem Three-Count eigentlich Drew McIntyres Theme losgehen sollte, dass alle kurz davon schockiert sind, dass er reinkommt und der Ref deswegen aus der Rolle fällt und seinen Count abbricht.
So. Ja gut, aber ändert nichts für mich daran, dass Damian Priest auskicken muss.
Richtig, das ist der Punkt. Also selbst wenn das die Geschichte ist, die du erzählen willst, kickst du als Damian Priest sicherheitshalber trotzdem aus.
Ja.
So, oder bist bereit auszukicken, falls es nicht passiert, weil jemand das Timing versauen könnte. So doll musst du schon in deiner Story sein, das aufzufangen, wenn es halt gebraucht wird. Du kannst dich an der Stelle nicht hundertprozentig darauf verlassen, dass es klappt, weil es ist außerhalb deiner Kontrolle. So. Also weißt du, wenn du einen Move mit jemand anderem zusammen machst und du gibst ihm dein Leben in seine Hand, dass er den Move richtig ausführt, ist okay, aber du kannst selber noch deine Hände benutzen oder irgendetwas mit ihm kommunizieren, wenn es schief geht so, oder schief zu gehen droht. Wenn aber jemand irgendwo in Gorilla-Position sitzt, um auf Play zu drücken, dann ist das völlig außerhalb deiner Kontrolle. Du musst einen Plan B haben und den im Zweifelsfall ziehen. So.
Ja, und wenn dann Ref halt pinnt und du gerade gepinnt wirst und der countet, quasi dann, also der Ref pinnt, nicht der Ref-Count zählt, dann musst du halt einfach natürlich rauskicken, bevor der bei drei ist. So, ne? Weil sonst sieht der Ref einfach aus wie ein Vollhonk.
Ja.
So, also für den Ref war das richtig scheiße.
Ja.
Weil, aber der kann nichts machen. Der kann nicht einfach Seth Rollins in dem Moment zu einem Champ machen.
Nein.
Weil das darf der Ref nicht so, weil das macht halt Storytelling für die nächsten drei Monate kaputt oder für das nächste Jahr, was und man sich da erdacht hat.
Ich fand bemerkenswert, dass sie es bei Raw halt einfach fast nicht thematisiert haben.
Ja, nur, du hast beim Gucken noch gesagt, so, das werden sie aufnehmen, hoffentlich. Ja,
nur Seth Rollins hat es halt gesagt, ne? Seth Rollins hat halt so in einem Nebensatz halt einfach so gesagt, dass der Ref Scheiße gebaut hat. So.
Hab ich gar nicht gehört.
Ja, hat er einmal kurz erwähnt und dann hat Damian Priest, CM Punk, zu CM Punk hat er das gesagt, genau. Dann hat er halt auch so, also es gab darauf einfach wenig Reaktion. Finde ich bemerkenswert tatsächlich. Ist etwas, von dem ich erwartet hätte in der Triple H-Ära, dass man es halt einfach aufarbeitet und dann halt auch einfach sagt so.
Auf jeden Fall.
Dann halt nicht, weil das wäre ja auch eine Nummer gewesen, um zu sagen, du setzt das Match nochmal an. So, das hast du ja jetzt gemacht über diese Ehrennummer Damian Priest und ich verstehe das, dass man den Charakterbau von Damian Priest will sich beweisen, darüber stellen möchte, aber spätestens da hätte man noch sagen können, so, nee, ich glaube, Seth hat es doch zu Damian gesagt, ist auch egal. Und man hat es in seinem Gesicht halt gesehen, dass es so ein bisschen so an ihm nagt, dass es kein richtiger Sieg war, weißt du? Naja, jedenfalls, aber spätestens da hätte man es ja einmal explizit machen können. So, und einfach sagen können, ey, der Ref hat abgefuckt, so, du weißt nicht, was wäre. So, ich gebe dir noch eins.
Tja.
Naja, schade. Also tatsächlich schade, weil natürlich in so einem Main-Event irgendwie kacke und ich finde es dann schon schwach.
Es war kein Main-Event, es war ein World-Title-Match, das ist genauso wichtig, PLE-Match. Aber es darf nicht passieren.
PLE-Match, so.
Es darf nicht passieren.
Genau. Ja. Und es darf dann auch nicht unthematisiert bleiben, finde ich. Also mein Anspruch tatsächlich an das Storytelling ist inzwischen, wenn sowas passiert, dann mach halt was draus. So, und das ist das, was passiert ist, ist mir jetzt zu wenig, ehrlich gesagt.
Ja, mir auch. Ey, ich sehe das erste Mal wirklich so diese komischen Pegel hier von unserem Aufnahmegerät und so und der oben stehende Zeit und Folder, null irgendwas und so.
Ja.
Krass, noch nie gesehen. Ja.
Gut, so, wir haben Money in the Bank durch.
Heftig.
Und
Raw haben wir auch durch.
Raw haben wir auch durch, genau. Wir haben alles Wichtige drin gehabt.
So ist es.
NXT Heatwave will ich noch einmal kurz Shoutout-mäßig da lassen. War auch eine richtig unterhaltsame Show. Hat
lohnt sich?
Ja. Okay. Guck, kann man sich gut komplett reinziehen.
Mhm.
hat wirklich sehr Bock gemacht. NXT generell ein Gucken wert. Und also, was Oberfemi und Wesley miteinander gemacht haben. Alter Schwede.
Das Match habe ich ja gesehen.
Das ist tatsächlich das Spot-Highlight des Wochenendes. So, das ist crazy. So.
Ja, die sind krank.
Die sind wirklich beide irre.
Ja. Der ist irgendwie Anfang 20, ne, Oberfemi.
Ja.
Was soll das?
Ja, aber auch Wesley ist so gut, ey.
Wesley ist irre. Wirklich einer der Top 5 Wrestler gerade bei WWE.
Ja, also das war wirklich sehr, 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 sehr gut. Ganze Show sehr unterhaltsam. Das Tag Team Match war noch das langweiligste. Alles andere kann man sich sehr gut angucken. Checkt Heatwave.
Geil.
So, ist geil.
Mach ich.
Ja. Yo. Und, aber nee, komm, du willst noch gucken, ne? Dann spoiler ich nicht.
Nee, nicht spoilern.
Nee.
Himmel.
Aber es lohnt sich. Guck das.
Ja.
Wir müssen über NXT reden, wirklich. Guck das mal an, damit wir darüber bald mal reden können.
Okay. Gut.
Tschüss,
ihr kleinen Mäuschen. Sagt Gunther noch hier was?
Ich denke schon, denn wir wissen ja zumindest, dass er bald ein Match haben wird, spätestens bei SummerSlam. Den werden wir noch öfter hören und sehen. Machen wir mal den Anfang.
Gunther, was machst du mit deinem Gegner?
Watschen, links, rechts, zack, vorbei.
Ich sehe nicht den Ausknopf, es ist zu dunkel geworden inzwischen hier draußen.
Stimmt. Wahrscheinlich das mit der roten Lampe da, oder?
Nee, das sind die Spuren, die aktiv sind. Ich muss einmal kurz Licht anmachen auf dem Handy hier.
Wow, ist das hell jetzt aber auch.